Guten Abend. Heute ist der 21. Dezember 2025, der vierte Adventssonntag. Wir haben die Episode Nummer 295 vom Donautech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André.
Ja, hallo.
Und der Tom. Grüß euch. Ja, im nebligen Linzer, Steier Vorland, Umgebung, Linzland. Es hat jetzt gerade mal auf ORF irgendwie so ein Post gegeben. Es hat in Linz im ganzen Dezember erst nicht einmal eine Stunde Sonne gegeben. Ja. Ist ein bisschen zart gerade, ja. Und die Wetterbericht sagt gar nicht, passt gut voraus. Jetzt sind wir in Salzburg in die Stadt gefahren und dann am Geisberg auf für Gorsberg, was heißt. Ein bisschen die Sonne melden, weil wir echt schon lange keine Sonne mehr gesehen haben. Und die Kinder, die es auch schon irgendwie ein bisschen aufs Gemüt gedrückt hat, jetzt sind, dass es alles so düster und dunkel ist.
Ja. War in Salzburg selber ein Nöbi dann, oder?
In Salzburg in der Stadt war auch alles neblig, okay. Ja.
Krass, ja. Die sind ja nicht um so viel Hecher wie wir jetzt, sage ich mal.
Nein. Es ist wirklich auch, wenn du jetzt Autobahn gefahren bist oder so, nicht wirklich einmal ein Loch gewesen, irgendwo so ein bisschen beim Mondsee da dann, aber auch nur ganz, ganz wenig, ja. Echt krass, wie es gerade im Moment ist, so feucht die ganze Zeit in der Luft und ja.
Ja, es ist einfach auch so, wenn du wenn die Wetter-Apps reinschaust und so, es ist ja wirklich dann oft immer so von Salzburg aus, so uns um eben Alpenvorland, wirklich das so ein Bandel, was sie eigentlich da so, so ein Nebelband, was sie da eigentlich, also nicht, was man jeden Tag haben, kannst du sagen. Einmal wegen Hecho, einmal wegen Tiefe und dann Nöbel, gell?
Ja.
Also.
Ja, Sache. Und Schnee haben wir auch noch gehabt, dass du mal sagen kannst, jetzt fährst du mal wo auf den Berg Skifahren, dass du auch die Nebeldecke durchbrichst, gell?
Aber
zumindest jetzt auf Weihnachten ein bisschen Wetteränderung.
Ja. Wir waren, wie es die Höhe eröffnet haben, waren wir an dem Sonntag einmal oben.
Okay.
Genau.
Da dürfte es schon ganz gut gegangen sein, eigentlich.
Da ist es relativ gut gegangen, weil da haben sie noch, ich meine, viel ist jetzt auch übertrieben, aber was weißt du, das war das, da haben sie vom November nur ein bisschen Schnee gehabt und so, beziehungsweise
war das schon mal ein bisschen November, glaube ich.
Bei uns auch, ja. Ja, genau. Also es war nicht so schlecht, eigentlich. Genau, aber ich glaube jetzt, ich habe jetzt in die Kameras nie reingeschaut, aber ja jetzt schaut es, glaube ich, ein bisschen traurig aus, obwohl ja jetzt zu Weihnachten hin wird es zumindest einmal köder.
Ja.
Ob es dort viel Niederschlag melden, weiß ich jetzt nicht, aber dann konnten sie zumindest die Beschneiungsanlagen aufwerfen.
Genau.
Es war, ja, genau. Ist halt, also meine Eltern waren jetzt, Zell am See, Rauris da drin Skifahren, die Wochen. Genau, und die haben halt gesagt, das ist halt ein wenig grenzwertig immer, gell.
Ja.
Also halt links und rechts von der Pisten, ja, schmützt da halt der Schnee weg im Endeffekt.
Ja.
Dort, wo du kein Eis als Untergrund hast, sozusagen. Das, ja. Naja, schade.
Ja, ich habe auch so TikToks und so Zeug gesehen, von so einfach hinterklemmen und so. Da schaut es auch wirklich aus, wenn du im Herbst wandern gehst. Also und so weiße Strafen halt nur, aber von den Pisten. Ja, das ist nichts.
Ja, das kann dann auch nichts. Ja. Es ist ja generell schade, so für die ganzen Adventmärkte und so weiter. Es ist halt so richtig. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht liegt es an was anderem, aber bei mir ist zumindest so heuer so richtige vorweihnachtliche Stimmung, kommt so richtiges irgendwie nicht auf, weiß nicht.
Ja. Naja, oh ja. Trotzdem haben wir jetzt quasi unsere Weihnachtsepisode. Auch wenn sie vielleicht nicht ganz speziell weihnachtlich ist, aber ein paar Themen werden wir schon wieder finden, weihnachtliche. Wie sollen wir denn anfangen? Also ich habe jetzt noch gar noch vorher ein paar Punkte auf die Liste gegeben. Ich habe ein paar so AI-Themen wieder. Wir können auch ein bisschen über so Weihnachtsgeschenke quatschen. Beziehungsweise, ja, vielleicht, wenn wir jetzt schon beim Weihnachtsding sind, fange ich da mal an. Bei uns eben der Noah hat jetzt einmal, vor 3 Jahren habe ich mir so einen Gaming-Laptop einmal gekauft, eigentlich unter dem Ding so quasi, ja. Wenn er dann einmal ein bisschen mit Fortnite spielen anfängt oder sowas, dann kann er sich da zu mir aufhucken ins Büro, neben mir auf dem Arbeitsplatz, auf meinem Schreibtisch und dann spielen wir gemeinsam ein bisschen Fortnite. Das haben wir dann auch einige Male gemacht und mittlerweile ist er aber schon, eben hat er unten seinen eigenen Monitor und da steckt halt der Laptop da und da tut er halt natürlich jetzt auch, im Moment tut er gerade wieder viel Minecraft und so, ist wieder weniger Fortnite in letzter Zeit, aber er hat halt doch schon seine eigenen Spiele, was er halt dort spielt und jetzt hat er irgendwann dann einmal gesagt, er will mal richtig einen Gaming-PC haben quasi. Ja. Und jetzt habe ich ihm gesagt, ja, auf Weihnachten hin, schauen wir halt, was sie machen lässt und so. Und da habe ich jetzt einmal eben für ihn ein paar Komponenten. Ich habe dann gesagt, wenn ich jetzt dann einen Gaming-Desktop, quasi einen Gaming-PC, wenn er den haben will, dann bauen wir den gemeinsam zusammen. Mhm. Ja. Weil, ich gesagt, dann lernt er gleich ein bisschen was auch, aus der, was das so besteht und so. Mhm. Und jetzt habe ich da ein paar Einzelkomponenten bestellt. Und da war es ja wirklich krass, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, gell, aber die RAM-Preise,
ja, die haben sich verdoppelt, ja.
Die haben sich vervierfacht quasi fast, mhm, ja. Also, ich habe jetzt mal geschaut, im Sommer oder was, haben die noch August oder Juli, hast 32 GB RAM DDR5 oder so, hast du um 80, 90 Euro gekriegt, ja. Ja. Jetzt liegt es bei so fast 400.
Was? Echt?
370,
ich glaube so 160 300. oder irgendwie so, okay.
Nein, also die sind brutal gestiegen, ja. Ich hab's eh schon im November bestellt oder so, aber ich habe jetzt dann einmal keine, also weiß nicht, glaub ich, habe dann 16 noch genommen, ja. Aber auf jeden Fall halt, das ist ja wirklich wachsen. Und ich weiß ja nicht genau, wie sie das zum Weiterentwickeln. Die sagen halt irgendwie auch wegen der Chip-Herstellung generell, dass da voll viel umgestellt haben auf die AI-Schiene halt und deswegen wenig Consumer RAM halt hergestellt wird und so, ja. Mhm. Da dürft's alle möglichen Dings geben, aber ich bin mir gar nicht sicher, wie sie das weiterentwickelt daran, ob das wieder besser wird.
Ja, voll. Ja. Vorher, ja, sie sagen ja, was da dazu kommt, da kommt dann später dann mein Thema auch ins Spiel, mhm, dieses ganze Windows 10 Support Ende, dann auch zum Beispiel.
Okay.
Wo sie halt dann auch viel irgendwie neue PCs oder so besorgen, mhm, weil da kippt mir ja eigentlich viel, quasi, also werden ja nicht mehr unterstützt von Windows 11. Mhm, also, wo sie sagen, okay, da gibt's jetzt auch so einen, ja, so einen künstlich erzeugten Bedarf quasi auch noch. Mhm. Oder durch das erzeugten Bedarf, ja. Aber wird wahrscheinlich zum Großteil auch von diesen ganzen AI-Geschichten halt dann sein, dass da halt die Großen halt alles mögliche Wecker kaufen, ja, was sie halt kaufen lässt.
Mhm. Ja.
Ja, voll wild, ja. Also vervierfacht hätte ich nicht geklappt, verdoppelt habe ich schon mitgekriegt und
ja,
so. Genau.
Müssen wir jetzt einen Chart nochmal
aussuchen. Ja, ist gerade, ja, und zufällig ist halt jetzt auch Weihnachten, gell. Und natürlich auch viel, ja, viel so Gaming, PC-Zeug, wahrscheinlich auch hergeschenkt wird mittlerweile. Mhm. Ja. Okay. Ja, da habt ihr ein paar
Also, ich poste mir da jetzt gleich noch einen Link rein bei uns ins Channel, auch für die Shownotes sozusagen, von so einem RAM 32 GB Set, auf Geizhals. Das sieht man, okay, jetzt ist er wieder ein bisschen zurückgegangen, aber wenn man da schaut, 6 Monate Entwicklung, ja, im Oktober war er 90 Euro, ja, mhm, und dann ist er mal kurzfristig auf 403 gewesen, ja, Anfang Dezember, dann ist er auf 302 gefallen, jetzt ist er bei 333.
Okay, krass.
Ja. Das ist schon heftig.
Ja.
Ja, Komponenten cool. Also ich finde da, das habe ich auch damals, wie ich mir mein gebaut habe schon und habe es glaube ich auch bei uns, aber ich kann es gerne wieder auch da machen.
Warte mal. Die Hardware-Deals.
Die Hardware-Deals,
oder?
Genau. Ja. Da bin ich nach wie vor voll der Fan von der Seite. Im allen Belangen, wenn mir irgendwer fragt, was soll ich mir da kaufen und so, verweise ich immer auf das. Erstens mal weiß eben auch so Sachen haben wie Kaufberatung für Monitore, Headsets, Mäuse, Komponenten jeglicher Art. Aber halt auch diese Laptops für so Preiskategorien einfach, ja. Wo du sagst, ich hätte gerne einen Gaming-PC um 1000 Euro oder 1500 oder was auch immer, ja. Und dann, listens da halt immer sehr aktuell so die optimalen Komponenten für den Preisbereich halt auf.
Nee.
Ja. Und wir haben jetzt da mal so um den Dreh 1000 Euro herum, geschaut, ja. Also ich halt jetzt mal. und, da ist jetzt dann zum ersten Mal, ich habe jetzt dann einen Ryzen einmal gekauft, einen AMD, kein Intel. Ja, mein Gaming-PC von 22 ist nur ein Intel gewesen. Mhm. Ja. Also im Prinzip, glaube ich, habe jetzt den Link gemeint, baust jetzt so die 1000 Euro PC da dann, ja, ungefähr das Zeug, was da gelistet ist, glaube ich, habe ich jetzt auch so drinnen. Ja.
Okay, müssen wir mal schauen da.
Genau, also auch keine Wasserkühlung, sondern einen normalen CPU-Kühler, so ein Silentware Bohrer und als GeForce 5060 Ti. Mhm. Genau. Ah ja, und der listet aber nur die 32 GB Viper. Da, ja, genau. Und ein Terabyte SSD.
Ja.
Ja.
Mhm.
Genau.
Ah ja. Okay. Mhm.
So in dem Range, ja. Und wie gesagt, das sind jetzt, ich bin nicht gespannt, weil ich habe halt das, was der dann auch so geschaut beim Geizhaus und eh, wie es da verlinkt sind, so Alternate und Cyberport und ich habe es bei, glaube ich, bei 3-4 Händler bestellt, ja. Und dann es ist eh alles gekommen und so, aber man muss halt dann immer natürlich noch schauen, habe ich dann eh alles und habe ich nichts übersehen.
Naja.
Was ganz witzig war in dem Fall, ich habe das jetzt bei 22 Tagen, damals wie Minecraft, habe ich noch nie so gemacht, natürlich hat es jetzt noch nicht so gegeben, aber jetzt habe ich auch so ein bisschen mit ChatGPT und AI halt auch ein bisschen so mich beraten lassen und auch geschaut, dass der zum Beispiel, das geht ja echt voll geil, so meine Komponenten da reinklatschen und gesagt, hey, was kommt man da noch upgraden, was passt da noch rein maximal, was der, was geht da für RAM rein, was geht da für CPU noch rein und so weiter. Ja,
mhm.
Und auch, was wird das bringen an, was würdest du denn empfehlen für die und die Anwendungszwecke und so? Und auch bei sowas, wenn du so ein Kit reinschmeißt halt, ja, was hältst du von der Zusammenstellung, wo kann man da noch ein bisschen was rausholen oder was einsparen und so, das geht echt voll gut auch, ja. Also, mit Unterstützung von AI. Genau.
Mhm,
und dann wird es halt spannend eben am 25. Wir werden es dann halt, 25. fahren wir dann nicht zu den Verwandten und 26. aber dann, wenn wir wieder zurück sind, werden wir halt dann einmal das zusammenschrauben. Und dann wird es spannend, ob alles da ist, was man braucht.
Ja, ja.
Genau.
Na ja, früher.
So ein Ding habe ich mir jetzt auch besorgt, aber das habe ich von meiner Arbeit früher noch, habe ich das kennt, weiß nicht, das wollte ich ihm nur einmal sagen, auch so ein Anti-Statik, Armband, kennst du das? Wo man quasi, was man sich so ummacht, um die Hand und dann bei der Erdung von der Steckdose einklemmt, dass quasi, dass man halt nicht statisch aufgeladen ist, wenn man so eine Komponente angreift.
Ja,
dass da nichts hier werden kann, ja, das zeige ich ihm halt alles ein bisschen, wie man da tut.
Ja, ja.
Genau.
Ja, sehr geil, ja. Ja, habe ich erst also ich habe das CT abonniert. Da haben sie auch jedes Jahr so zur Weihnachtszeit, ich glaube eh heuer, jetzt im aktuellen ist auch gerade wieder ein Bericht drinnen, so ein 800 € Gaming-PC und ein 2.500 € Gaming-PC drinnen.
Aha.
Das ist auch immer ganz interessant so zum Durchlesen, weil im Grunde, was der auch bei den ganzen CPUs und so weiter, ist mir ja dann auch nicht immer auf der Höhe,
genau.
Was da jetzt gerade so sie tut.
Ja. Da haben sie auch, ich weiß jetzt, das finde ich jetzt auf die Schnelle gerade nicht, aber auf der Heise irgendwie halt so meinen Artikel gelesen und so auf heise.de und da haben sie ja immer dann so Videos und da war jetzt vor kurzem auch so ein Video, glaube ich, zum Thema halt genau, wo sie ein bisschen drüber quatscht haben, so aktueller PC-Markt und so weiter, was man sich da was da empfohlen wird und so, ja.
Ja.
Jetzt auf die Garten gerade nicht. Und das eine Video, wo ich auch einer gehauen habe da und verlinkt habe.
Vom Linus,
das
oder?
Das passt da eigentlich gerade dazu.
Das ist witzig, das haben wir nämlich auch neulich gesehen.
Ja.
Linus-Tech-Tipps da.
Linus und Linus, also der Linus von Linus Tech-Tipps hat einen Linus Torwald zu Gast gehabt. Ja, Torwald.
Mhm.
Und hat für Erm quasi oder gemeinsam mit Erm einen PC für ihn baut.
Ja.
Und das war halt natürlich komponententechnisch high-end halt, ja. Aber auch ganz cool, einmal zu sehen, was er halt so für Anforderungen und für Dinge stört an den PC und wie der Linus halt das zusammenschrauft und so, ja.
Ja, voll. Ich meine, da, den sein YouTube-Channel, das kann man sich sowieso, also gerade wenn man jetzt so Richtung Gaming-PC bauen und so geht, gell, glaube ich, kann man sich den näher mal ein bisschen durchschauen,
was
der da für Videos, ich meine, die sind zwar voll so, wie nennt man das, so ein bisschen over the top, so ein bisschen so hyped jetzt Video vollgas,
ja.
Aber du kriegst halt mit, okay, was sind halt da so aktuell so die High-End-Komponenten, was du einbauen kannst, ja,
ist ganz cool zum sehen,
ja, ja. Genau. Ja, der baut halt, weißt du, ich meine, ja, du kennst das ja dann nicht, der baut halt dann die ganzen Gaming-PCs mit, was er sich, mit den ganzen LED-Spielereien halt ein, ja. Auch mit der Wasserkühlung, wo halt auch, die halt auch beleuchtet ist und alles Mögliche.
Ja.
Das, ja, muss man sich halt überlegen, ob man das dann wirklich braucht, aber, genau. Aber, ja, voll, ja, aber genau das Video, das haben wir dann auch angeschaut, weil wir dachten, weil, interessant. Aber ich habe so den Eindruck, ich glaube, in Linus Torvalds war im Grunde nur das ECC-RAM wichtig, oder? Also dieses ECC-Feature,
genau, ja.
Vom RAM.
Ja, da hat er gesagt, das ist das Entscheidende.
Diese Error-Correction-Geschichte.
Genau, ja. Dass er da jegliche Fehler ausschließen kann, sozusagen. Ja.
Genau. Mhm. Und von den Grafikkarten haben sie irgendwo Intel-Grafikkarten.
Genau, weil halt mit Nvidia und so, das funktioniert nicht mit Intel, mit Linux.
Ja, ja, obwohl ja bei den Linux-Geschichten ja eher du immer eben auf diese Radeon AMD-Grafikkarten gehen solltest, ne?
Ja.
Prinzipiell, also wann, ja.
Für Gaming halt so quasi, ja.
Für Gaming, aber ich glaube, das interessiert den
Linux,
da waren seine Nüsse.
Ja. Ja. Was ich geil gefunden habe, ist, Während er das gesagt hat, so quasi, was er für Backup-Strategie hat, hat er gesagt, ja, eigentlich keine, er postet es ins Internet und wenn es irgendwie wichtig ist, dann wird es schon irgendwie aufgehalten, so quasi. Ja,
voll. Voll. Er hat das relativ locker gesehen, ja. Eigentlich. Alles. Ich glaube, ihm ist nur wichtig, dass er halt so viel Cores wie möglich, weil er muss ja den Linux-Kernel so oft bilden.
Ja, genau.
Das dauert halt so lange. Und, ja.
Genau, das hat er gesagt.
Ist ja krass, ist eigentlich nur eine lebende Legende. Ja,
ja. Ja.
Weil sie haben dann eher ein wenig so gequatscht, gell? Mhm. Und so quasi, naja, der eine Linus hat den anderen Linus gefragt, so, naja, wie geht's dir da dabei? Weil im Grunde, du hast halt auf der einen Seite halt Linux halt erfunden, mhm. wo halt zum Beispiel jetzt mit Android ziemlich viel Companies oder halt allen voran Google halt mächtig viel Geld verdienen.
Ja, aber serverseitig auch natürlich. Gell?
Also, genau, serverseitig auch und in der Cloud etc. Und alles. Da ist halt alles mit Linux in Wirklichkeit. Gell?
Ja.
Und dann Git hat er halt im Grunde auch erfunden oder halt zumindest angestoßen.
Mhm.
Wo sie ja jetzt manche Firmen deppert verdienen.
Mit GitHub und Microsoft.
Mit GitHub, ja genau, was da zu Microsoft gewandert ist, ironischerweise.
Ja.
Ja, voll. Aber das nimmt alles halt sehr sportlich.
So quasi, weil er hat das hingestellt dazu, weil jetzt machen die halt Milliarden damit quasi.
Ja, mit seinen
Sachen, was er erfunden
hat. Mit Sachen, die er lostreten hat im Endeffekt.
Nein, aber da ist er schon recht cool, ja.
Ist auch hart, ja.
Ja.
Krass. Kann man sich anschauen, ja.
Ja,
ja. Ich habe da mal eingegeben, das Video.
Genau, ja.
Building the perfect Linux PC.
Ja. Gut. Was hast du gemacht, was zum dein Thema passt, eher wegen Windows?
Ja. Wir haben auch mehrere Gaming-PCs im Haus.
Mhm.
Einer von den Söhnen hat jetzt quasi einen neuen Gaming-PC sie von wo organisiert, sage ich jetzt einmal, beziehungsweise gekauft, ja, und hat quasi sein nimmer gebraucht. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, wurscht, stöhne halt her zu mir ins Arbeitszimmer, schauen wir halt einmal. Ja.
Mhm.
Und da war halt Windows 10 halt eben oben und ich habe mir gedacht, ja, egal, da mal updaten und alles, ja, wollte eben dann quasi mein Windows-Update machen und habe eigentlich da erst checkt, das, wo jetzt alle, also wo halt ziemlich viel Leute reingelaufen sind, glaube ich, die letzten Monate oder so, dass halt der eigentlich nicht mehr upgradefähig ist, ja, dieser Gaming-PC, weil ich glaube, da scheitert es im Grunde an der CPU, die hat so ein Intel i7 irgendwas, Skylake CPU noch drinnen, sechste Generation, und die ist halt von 2015.
Ja.
Ja. Und ja, genau, die kriegst du halt unter Windows 11 quasi, ist die nicht mehr kompatibel halt, ja. Mhm, also wenn du die drin hast, kannst du halt nicht mehr upgraden auf Windows 11.
Okay, aber scheitert es da nicht, also was ich so bis jetzt mitgekriegt habe bei Ding, meistens an dieser Trust-Plattform, an diesem Mainboard, das ist so Secure Boot und bla bla bla, oder hängt das da auch mit der CPU dann zusammen oder dem Chipsatz quasi und so?
Ja, das Secure Boot und das zeigt, das hat er schon.
Das hat er schon, okay.
Genau.
Aber da ist wirklich die CPU einfach zu alt von der Generation.
Ja, genau. Ist da auch gelistet, ja, weil da gibt es so einen Assistenten, da kannst du eben dann schauen, ob es quasi für Windows 11 halt kompatibel bist, sozusagen. Ja, und da schreibt er mir halt, mit der CPU geht nicht.
Und da könntest du jetzt auch auf dem Chipsatz, auf dem Mainboard keine andere CPU mehr da
sein. Ja, weißt du, das ist dann irgend so ein öderer Chipsatz schon. Ja, genau.
Okay.
Und dann haben wir gedacht, weiß ich nicht, egal, ja, ich meine, ich brauch jetzt eh nicht unbedingt der Windows oder so. Ich wollte es ja nur updaten. Dann haben wir halt mal Linux drauf. Und dann ist es halt losgegangen. Ja, dann habe ich mich halt wieder mal in diese ganzen Distros da mal reingeschaut, was da jetzt heutzutage so auf Vogue ist. Ja, geil. Und bin natürlich dann gleich, und ich glaube, hast nicht du auch einmal erzählt davon, auf CacheOS kommen?
Nein.
Ah, okay.
Also ich habe ja jetzt mal durch das ganze Konsolen-Thema und Terminal, was ich die Phase so gehabt habe, habe ich ein paar Mal dann über das von David Heinemann Hansen geredet, was der das Omachi und das ganze Zeug.
Ah, okay.
Ja, der ja auch so eine eigene Distro jetzt im Prinzip gemacht hat halt. Ja.
Ja.
Ja. Aber das CacheOS war mal neu. Ich habe das in den Shownotes gesehen oder bei dir in der Themenliste. Habe ich noch nie gesehen vorher.
Genau, hat man auch nichts gesagt. ist aber auf distrowatch.com, weißt du, was so ein Verzeichnis ist von diesen ganzen Linux-Distributionen, Nummer 1.
Okay.
Schon seit einigen Monaten schon. Und das ist eine Distribution, die basiert auf diesem Arch Linux.
Ja, das sagt man was, ja.
Das ist halt komplett selber compile und
das
so.
Das Arch Linux ist halt eher mehr so Hardcore.
Das Hardcore
Linux-Distribution, ja. Also nichts für Anfänger normalerweise. Mhm. Also ich glaube, die haben ja nur gar keinen, in der Ursprungsvariante haben die gar keine geführte Installation, also gar kein GUI gehabt für die Installation und so, genau. Sondern was der bis zu textuell halt irgendwie, hast du das zusammen tippt, ja. Genau, aber die setzen da auf, ja, und du hast dann ganz einen normalen, schönen Installer und es gibt ein Live-Image etc., wo du das mal ausprobieren kannst. Mhm. Genau, und das ist, wenn ich es richtig gesehen habe, gegründet worden quasi von Münchner, der aber auch in dem Linux-Kernteam war in dieser ganzen Scheduler-Kernel-Entwicklung. Ja. Und der tut halt mit diesem Catchy OS, haben die halt zum Süders halt quasi so ein, ja, so ein, wie soll man sagen, sie nennen es halt Blazingly Fast OS, halt auszubringen, was aber schon in diese Richtung geht, von Gaming-Unterstützung. Mhm. Ja. Genau, also die haben da in ihrem Team einen eigenen Mauer, der tut sich zum Beispiel nur mit dem Nvidia-Support und mit Optimierungen umeinander schlagen, etc. Genau, und das habe ich jetzt einmal da aufgehört auf den PC und es hat wirklich überraschenderweise, er hat nämlich auch, er hat eine 3060er Karten drinnen, ja, der PC Nvidia. Und es hat aber überraschenderweise eigentlich alles pipifein gleich funktioniert. Also hab da ja auf meinem Schreibtisch einen 4K-Monitor. Da habe ich jetzt einfach mal über HDMI den Linux-PC jetzt sozusagen da gesteckt. Mhm. Ja. Kann quasi dann umschalten jetzt zwischen Mac, der über USB-C draufhängt und halt dem PC. Ja.
Hat auch gleich die 4K-Unterstützung der Blasen, auch gleich mit der diskreten Grafikkarte sozusagen. Mhm. Und ja, was ich halt jetzt vorhab dann, aber das ist jetzt was für die Weihnachtsfeiertage, wo ich jetzt dann frei habe, ist, dass ich mir das Thema mal anschaue, okay, wie gut kann man denn mit dem nur halbwegs aktuelle Spiele spielen? Ja, also sprich, einmal Steam installieren.
Ja.
Das kannst du nicht mehr bei einem CatchOS quasi über einen Installer einfach installieren.
Okay.
Ja. Und die haben sogar, warte mal, muss ich da verlinken, da gibt's bei einer eigene Section bei einer auf der Homepage.
Die ja, das ist gerade außer Google, da. Ich glaube, das Gaming. Ist das Gaming Configuration.
Ja, genau. Ja, voll. Ja, haben wir das Gleiche, genau. Mhm. Wo die nämlich dann auch, weißt du, beim Steam haben sie ja diese Proton Engine im Hintergrund auf Linux, ja. Und diese Catchy Light, die dann die patchen und quasi nur weiter optimieren.
Aha, okay.
Genau. Und du musst halt dann, also wenn du quasi das Paket runterlädst über einen Installer, ist das, glaube ich, alles schon richtig konfiguriert etc. Mhm. Und so halt relativ easy, ohne dass du es dann nur weiß Gott wie irgendwie umeinander konfigurieren musst. Ja, eigentlich funktionieren.
Mhm. Spannend, ja. Ja, also das war also ein Thema jetzt, wo ich ein bisschen mit diesen Steam-Maschinen und so und SteamOS und so geschaut habe, wie das da läuft. Aber das ja hat ja wirklich schon recht viel was unterstützt. Was ich noch ein bisschen eben gesehen habe, ist da ein bisschen der Dämpfer, dass halt einfach teilweise bei den aktuellen modernen Multiplayer-Shooter und so zeigen, auch über irgendeine Anti-Cheat-Software nur dazu installierst und die meistens auf die Linux-Systeme noch nicht supported ist, weil die irgendwie sich in den Windows-Kernel und so einig patchen und einig hängen.
Ja.
Also bei Fortnite und so zeigen, weißt du, das sind so
ja,
Sachen.
Da kenne ich mich jetzt zwingend aus, aber auf dieser Gaming-Seite da von einer steht, quasi, dass man einer eigene Proton CacheOS-Engine für Games, die so Anti-Cheat wie Battle-Eye oder Easy-Anti-Cheat
ja, das Easy ist verwenden. Wahrscheinlich Fortnite, ja?
Ja, genau, da soll man quasi ehrnere verwenden, steht
aha,
da.
Aha, okay.
Das heißt, für, also, keine Ahnung,
das war wirklich spannend,
ob man das dann geht, in diese Engine dann irgendwie oder so. Also die stecken da relativ viel schon in die Richtung ein und wenn man ein wenig schaut auf YouTube und so, geht das eigentlich gerade voll ab, das Thema.
Ja.
Die installieren sich da. Also da installiert sich wirklich leid, dieses Catchy OS, die halt quasi wirklich keinen Tau haben, ja, von Linux.
Ja.
und ja.
Krass, ja.
Also ist vielleicht was für die Weihnachtsfeier da
quasi. CatchyOS ist optimized for games like Fortnite und so, ja, schreibst du das sogar, ja. Mhm.
Ah, okay. Witzig.
Okay, das muss ich echt einmal probieren,
ja. Ja, und es ist auch wirklich, ich meine, das ist halt irgendwie schon krass, gell, wenn du denkst, du hast jetzt einen PC, ich meine, der jetzt, der hat 32 RAM, halt diese Skylake i7 Intel CPU und halt die 3060er, mhm. Das ist ja kein schlechter PC, nicht, weißt
du? Nein, nein.
Der ist ja nicht, ich meine, okay, klar, hat er schon, ist er schon ein bisschen alt, ja, aber, ich meine, ja, und für Windows kriegst du quasi da jetzt keine Updates mehr, ja.
Mhm.
Und aber unter Linux, also für eine normale Bedienung, jetzt rede ich noch gar nicht vom Gaming oder so, da fliegt ja das Teil, ja.
Ja.
Also der läuft ja, wenn ich da normale da irgendwas mache im Linux, hat der, keine Ahnung, 32 Grad CPU-Temperatur, weißt du? Da geht's um gar nichts.
Nein, eben, ja. Ja.
Also das ist schon wild eigentlich, ja.
Ja.
Dass dann viel Leute jetzt aber trotzdem wahrscheinlich ehrere PCs, weiß ich nicht.
Mhm.
Stanzen, Daune hauen, sie einfach neue kaufen.
Ja. Ja, und das habe ich jetzt mal postet, auch deswegen geht auch das voll ab im Moment mit dem Gaming und Linux, weil das teilweise einfach sogar ein bisschen Framerates hat und so.
Ja. Ja. Ja, voll. Ja, das ist so ein wenig, also bei den Nvidia-Karten, klar, also da sagen sie halt, ja, ich meine, vielleicht ist das bei Catchy eh anders, weil die eben das auch mit Nvidia ein wenig optimieren alles noch. Und da, was weißt du, die da, ja, egal, die haben eigene so Kernel-Module und was der Teufel was. Die ist da richtig, die optimieren ja richtig auf die Version von der Intel-CPU hin, ja. Also du musst quasi dann, oder da findet der Installer aus, in meinem Fall ist das die x86 64 V3 Version, ja, von meiner CPU und die haben da eigens kompilierte Linux-Kernel halt genau für diesen CPU-Typ halt dann.
Mhm. Krass.
Und so erreichen sie halt dann wieder ein paar Prozent bessere Performance und ich glaube, Scheduler-mäßig, wo sie eben dann der eine Typ da ferner gut auskennt, schrauben sie auch ein wenig was umeinander, ja. Dass das mehr so in Richtung Realtime-Verarbeitung geht. Hm. Ja.
Genau. Ja, cool. Ja, das, ich habe eben auch bei mir mal auf meinem Gaming-PC so das Omachi hat damals installiert, aber das war mehr zum eben mal schauen, wie das ausschaut vom Entwickeln her und so. Aber du kannst ja einfach ein separate, so ein Multiboot einrichten und dann halt einfach Linux und also Windows und Linux parallel booten. Da habe ich das einmal probiert,
ja. Ja, voll. Mhm. Ja, ich meine, das Linux ist eigentlich immer nur so, so wie früher. Ich habe dann zum Beispiel probiert, den Dings drauf hängen. In Fujitsu, in ScanSnap.
Mhm.
Ja, das kannst du ja komplett vergessen, sowas, ja. Also, na ja. Wirklich.
Ja, ich habe da das Ding probiert auf einem MacBook, 2014, ein MacBook, was ich noch rumliegen gehabt habe, da Omachi installieren. Ist alles super installed, was das auch Intel noch und so ist. Ist ganz smooth installiert und so. Aber das Wi-Fi ist halt wieder nicht gescheit gegangen.
Alter,
klassischer Linux-Fehler halt, weißt du. Taucht auf, kann man sich anmelden, gibt man den Code ein, WPA, und dann nach ein paar Sekunden fliegt man wieder aus, und dann fangen sie da von vorne an und so. Ja. Kannst anfangen, dann irgendwelche keine komischen Kernel-Debug-Log-Messages irgendwo reinposten. Und ja, es ist, ja, doch dann klassisch wie früher halt, ja.
Ja, genau, voll. Musst du halt einfach dann auch schauen, also wenn du wirklich ein Linux, also falls das wirklich einmal irgendwann einmal abheben soll und sich Leute wirklich Linux-PCs dann kaufen, also du musst halt wirklich schauen von der Hardware halt,
genau.
Was du da rein tust, dann bist am Idealen funktioniert es meistens wahrscheinlich sogar eh mit ödere PCs einfach.
Mhm. Wo das schon erprobt ist, einfach geil, ja.
Genau, genau. Mhm. Zum Beispiel da jetzt mit der 3060er, ja, die gibt es jetzt auch schon ewig, ja.
Ja.
Diese Nvidia-Karten, ja, genau, die geht schon ungefähr, aber
ja.
Ja, genau. Nur gescheiter war es natürlich, wenn es so ein Radeon irgendwas drinnen hättest.
Ja.
Weil da schreiben sie ja wirklich, dass da wirklich teilweise oder sehr oft bessere Framerates zusammenkriegst, als wie unter Windows.
Mhm. Ja.
Genau.
Mhm.
Und Nvidia ist halt so, ja, so lala.
Ja.
Aber ja, wird so ein bisschen eine Spielerei in die Weihnachtsfeiertag da mal. Also im wahrsten Sinne des Wortes Spielerei. Also wenn es geht.
Ja.
Ja, ja cool. Genau.
Na gut. Dann hätte ich noch ein paar so AI-Themen, was ich noch gerne unterbringe.
Ja, habe ich schon gesehen.
Ich habe es ja eh schon mal erwähnt quasi, beziehungsweise ich habe mir schon mal über N8N geredet. Ja. Und da habe ich jetzt vor kurzem dann, erstens haben wir jetzt in der Firma, haben ein Kollege wieder was gesagt, was sie mit einem denn jetzt bastelt haben. Und dann bin ich da jetzt über ein YouTube-Video gestolpert, eh von dem Network Chuck. Dann habe ich schon mal ein N-Video gesehen von ihm. Der hat ganz interessante Geschichte jetzt gemacht, wo ich auch nicht so dran gedacht hätte. Der hat zum Beispiel, mein N-Den kann ja von sich aus schon, kostet im N-Den einfach so Agent oder AI-Nodes einballern, was eigentlich dem N-Den jetzt ziemlich zu diesem Höhenflug auch verleiht hat, weil die das gleich als erstes so richtig gecheckt haben, dass man da jetzt einfach super in so Abläufe, so automatisiert irgendwie AI einbinden kann. Und der hat die Idee jetzt gehabt daran, oder nicht er wahrscheinlich, aber hat das halt gesagt in dem Video, dass er quasi N-Den hernimmt und dann das N-Den über SSH auf einen Server bei sich quasi einloggen lässt. Ja, weil du kannst da ganz einfach SSH-Connections auch dazugeben im N-Den. Und dann auf diesen Server, der halt bei ihm da im Heimnetzwerk läuft, darf das N-Den dann quasi dort den Cloud auf der CLI starten. Ja. Und damit hat er die Möglichkeit, über N-Den quasi Cloud fernzusteuern und gewisse Aufgaben zu erteilen. Ja. Und er hat das da in dem Video so beispielhaft gezeigt, zum Beispiel, ja, er sagt halt dann, okay, du, Claude, schauen wir mal auf meinem Ubuntu, nicht auf meinem Ubuntu, auf dem Unify-Netzwerk-Ding nach, weil da hat er mir auch quasi die Credentials gegeben, dass ich sie dort einloggen darf, und analysieren wir mal mein Netzwerk, welche Sicherheitsprobleme habe ich, welche Devices haben keine gescheite Connection, und schickt mir darüber einen Status-Report, ja, auf meinen Slack-Channel, ja. Und das kriegt dann das N-Den, kriegt einfach den Standard-Out zurück, wieder, was der für den Cloud, ja. Und dann kannst du im N-Den mit dem weiterarbeiten. Dann schickt er halt einfach in den Slack-Channel. Und, das kannst du dann, ganz einfach auch natürlich, schedulen, sodass das einmal am Tag läuft oder was, ja. Und dann kriegst du immer da deine Reports. Von Cloud quasi. Ja. Coole Idee eigentlich. Ja.
Naja.
Und, mir ist jetzt gestern dann auch was eingefallen, so, was ich mir jetzt überlegt habe, so, von wegen eigentlich, wenn du so, das N-Den irgendwo in deinem Netz, zum Beispiel, wie es mir ist, ich habe ja diesen kleinen Linux-Server unten in meinem Netzwerkschrank laufen im Haus auch, und wenn ich da mehr jetzt mit AI oder so, also, sag mal, ich habe ja ein Smart Home quasi, aber so richtig smart ist mein Home-Server ja noch nie jetzt eigentlich, weißt, es hat jetzt es ist nicht gescheit, sondern du kannst ja alles mögliche steuern natürlich. Aber mit der Idee jetzt da mit Cloud beziehungsweise mit N-Den und so, kannst du halt eigentlich damit auch noch Intelligenz einbringen. Finde ich. Also ist mir jetzt gerade so, spielen da gerade ein paar so Ideen, das werde ich Weihnachten vielleicht ein bisschen experimentieren. Und vielleicht kann ich da beim nächsten Mal ein bisschen was verzögern, was mir da gegangen ist. Weil so Themen wie zum Beispiel, was mir gestern als erstes eingefallen ist, ich konnte ja mit N-Den einfach auch regelmäßig zum Beispiel den Avatar-Tarif, den Stromtarif abfragen, ja, geht ja ganz einfach, API, und dann sagen, naja, dann könnt ihr über die API den Ladestand der Autos zum Beispiel abfragen, ja, und sagen, schau her, wenn da irgendwie wer einen Bedarf hat zum Lohner und der Strom ist deiner Meinung nach recht günstig jetzt in den nächsten Stunden, dann schickt man halt eine Benachrichtigung auf ihr WhatsApp zum Beispiel oder so, dass das Auto jetzt anstecken soll, weil der Strom jetzt dann gerade günstig ist. Ja? Und oder plan voraus oder sag mal einfach irgendwie, schick mir da so einen Report immer um 2, wenn sie der Stromtarif, da kriegst du alle um 14 Uhr, glaube ich, jeden Tag kriegst du die neuen Tarife für die nächsten 24 Stunden.
Genau, so, sowas, ja.
Schick mir da immer eine Nachricht, wann quasi, wie günstig das jetzt dann die nächsten 24 Stunden ist, ob ich es in der Nacht anstecken soll oder nicht und so. Ja. Mit ein bisschen Memory vielleicht auch, weil es geht auch im N-Den relativ einfach, dass man so ein Memory-Node reinhängt, dass man sagt, ja, du weißt ja sowas, in den letzten Wochen, Monate war der Strom, und dann kannst du auch vergleichen, quasi, ist das jetzt günstig oder teuer.
Ja.
Und da fällt mir noch viele Sachen ein, was der auch zum Beispiel, ich habe die ganzen Daten meiner Heizung und die Wärme, also die Verlauf der Temperaturen und den Stromverbrauch und so weiter, alles in so einer Influx-DB. Und da theoretisch könnte er das abfragen und sagen, hey, pass auf, keine Ahnung, konnte ich meine Heizkurven optimieren oder meine Heizung irgendwie nur umstellen, weil er merkt, das ist vielleicht nicht optimal eingestellt, weil die Temperaturteile jetzt hoch wird oder zu niedrig wird und bla bla bla. Außentemperaturen, alle möglichen Infos, die ich halt habe, kannst du da ein bisschen zusammenwursteln und zusammenpipen und sagen, hey, AI, was sagst denn du zu dem? Und dann hättest du wirklich plötzlich ein bisschen smart im Smart Home. Also das ist was mir gerade jetzt die letzten Tage ein bisschen beschäftigt, und das, glaube ich, würde ich jetzt dann mit dem N-Den mal ein bisschen probieren auch, ja.
Okay.
Ja. Spannend, also das Anytime ist so ein Ding, das kann so viel, aber man muss halt einmal so ein bisschen inspiriert werden von so Videos und zu zeigen oder von anderen, die was halt was machen damit, weil es fast halt irgendwie zu viel ist, so abstrakt am Anfang halt, ja?
Ja.
Ja, was man jetzt machen könnte.
Mhm.
Ja. Aber cooles Tool, auf jeden Fall.
Mhm. Passt, haben wir eine den Link zu dem Video.
Genau. Und dann habe ich in die letzten Tage auch noch von Kollegen, also das hat mir der Lukas sehr ans Herz gegeben, ich habe es jetzt selber noch gar nicht ausprobiert, aber er hat jetzt extrem gute Erfahrungen gemacht, zweimal in so Fälle mit dem IntelliJ Plugin für Debugger als MCP-Server.
Ja, das habe ich jetzt erst noch in die Besprechungspunkte da gesehen, gell? Das ist sehr krass.
Ja.
Okay. Das ist das MCP-Server für die Debugger-Funktionen.
Genau.
Quasi.
Genau, und er hat halt quasi so einen Fall gehabt, Hibernate, irgendwas komisches Flushing-Problem und so, weißt du? Ja. Mhm. Und du kannst ihm da wirklich dann sagen, hey, da, das Problem habe ich, helfen wir mal das mit Breakpoints und so weiter und außer zu debuggen. Ja? Und der setzt da dann die Breakpoints, weißt du, oder setzt Server sich Breakpoints, startet eine Debugging-Session, läuft das den Code, lässt dann durchlaufen und dann grenzt er das halt immer nachher ein und analysiert Server anhand der Stack-Traces und Variablen-Values und bla bla, warum, wie, was, wieso, sie so verhält.
Okay.
Ja. Also hat er mir extrem geholfen, hat er gesagt, ich habe jetzt selber das nicht probiert, gesagt, aber klingt total spannend, dass du quasi beim Debuggen auch noch Unterstützung hast, weil halt er natürlich die ganzen Infos da über den MCP-Server halt auslesen kann, was halt in dem Debug-Vorgang gerade so passiert.
Mhm. Ist ein externes Plugin sozusagen.
Mhm. Ja. Also nicht ein offizielles JetBrains-Ding quasi, ja. Also kein offizielles JetBrains-Plugin.
Ja. Kein offizielles, ja. Mhm.
Ja.
Genau. Wenn man gerade gedacht hat, vielleicht ist es ja von JetBrains selber halt mal als Plugin oder so.
Nein, nicht, aber spannend. Das ist überhaupt sowas, haben wir glaube ich auch schon mal besprochen, aber sowas, wo ich mir oft denke, warum das nicht generell die IDE schon, also IntelliJ zum Beispiel, auch so mehr so als MCP generell sich anbietet oder die Tools, die es halt hat, weißt? Weil wenn man in IntelliJ zum Beispiel mit einem AI arbeitet und dann sagt irgendwie, ja, benennen wir halt die Methode um oder die Variable oder so, dann macht er das ja quasi mit Search and Replace textuell. Ja. Mhm. Statt dass er quasi die Rename-Funktionalität von IntelliJ aufruft.
Ja.
Weißt? Mhm. Was ja quasi viel schneller gegangen hat, weniger Tokens braucht hat und viel safer war. Ja.
Ja.
Und da fand ich schon, jetzt warte ich nur drauf oder bin ja gespannt, wann das endlich soweit ist, dass halt quasi die AI, die halt in der IDE verwendest oder beim Coden, auch die IDE richtig nutzt selber.
Mhm.
Ja. Mhm. Das tut es meiner Meinung nach jetzt zu wenig noch. Weil es wurschtelt halt eigentlich nur im Plaintext quasi herum. Ja.
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 Ja. Aber was verwendest du JetBrains AI im?
Nein, immer nur im Terminal mit Codex unterwegs eigentlich jetzt selber.
Okay.
Ja, Cloud halt. Ja.
Mhm. Okay. Ja, ich habe da jetzt leider zu wenig Erfahrung oder noch gar keine Erfahrung mit JetBrains AI. Ja. Wie weit dass das schon
auch finde ich nicht viel anders da halt, gell?
Also die Idee-Funktionen selber aufrufen kann oder nicht.
Mhm. Das sollte man sich wieder mal anschauen, aber meiner Meinung nach tut es auch noch zu wenig einfach halt. Ja. Es ist quasi wie ein Co-Pilot halt auch nicht viel anders da halt in der Idee unterwegs. Mhm. Ja.
Halt wie ein Chat-Fenster im Grunde halt, oder? Was halt in dem Verzeichnis dann läuft.
Genau.
Ja. Naja, ich habe mir nur gerade gedacht, weil es natürlich auch für den Debugging-Vorgang an sich ja auch, also das muss ja kein explizites AI, also da war es ja cool, wenn du einfach generell AI hättest im Hintergrund beim Debuggen irgendwie so vor irgendeinem Problem halt, ne? Also, weiß ich nicht.
Ja. Was die da gleich mal kontextmäßig halt unterstützt.
Die da gleich mal kontextmäßig halt unterstützt, ja.
Ja.
Mhm. Ja, okay. Musst halt immer dann auch wissen, okay, wo will jetzt der Entwickler jetzt überhaupt hin, gell? Also, was ist jetzt überhaupt das Problem? Um was geht? So. Genau. Mhm. Aber cool, ja. Mit diesem MCP-Server da.
Ja, also demnächst, wenn ich mal wieder ein Problem zum Debuggen habe, werde ich es mal ausprobieren. Ah, ja. Weil generell, das ist dann der nächste Punkt, passt auch gut dazu. Bei Cursor haben sie jetzt diesen Visual Editor für Cursor dazu gebaut. Und im Endeffekt geht es halt immer mehr darum, dass sie die die AI halt dann auch noch besser mit dem Ergebnis befassen kann, mit dem UI halt auch. Ja? Also es gibt ja da schon diverse, was ich auch ganz spannend finde, MCP-Server zum Beispiel für die Chrome Dev-Web-Tools, ja, wo du sozusagen auch deiner CLI-Codex, Cloud oder was auch immer sagen kannst, hey, über den MCP kannst du dann den Code, den du jetzt schreibst, auch im Browser ausführen und testen und ausprobieren. Ja, mhm. Und da mit dem Cursor haben sie das direkt in Cursor eingebaut, mit WYSIWYG quasi, ja. Aber das finde ich schon extrem spannend, zum Beispiel so, ja, wenn du schon mal die Chrome Dev Tools angeschaut hast, wie mächtig das ist, wie viele Informationen da drinnen stecken, ja, über Network Loading Times und welche Files er da alle laden und welche Header und Zeigwerke da mitkommen und was für JavaScript Errors und Warnings und so weiter da auftreten, ja. Und wenn die AI dann auf das alles Zugriff hat, ja, und das dann analysieren und lesen kann und dann die Seite quasi nur optimieren kann auf alles, was da drinnen passiert, ja, mhm. Oder nicht so rund läuft und sagst halt, okay, hey, du Claude, da hast du Zugang zu meinem Browser, da gibt es ein paar Warnings beim Aufrufen der Seite oder ein paar Sachen, schau dir das mal an, was können wir da machen? Ja? Mhm. Als ja. Mensch musst du da von einem zum anderen handeln, ja, und schauen, ja, wie, wo, Source Map und wie und ja. Und, mhm. und der kann halt das wirklich komplett gleich alles ja, zuordnen und einordnen.
Ja.
Das ist schon ja. geil. Ja? Je mehr mhm. Informationen, die halt da haben dafür noch. Ja.
Mhm.
Ja, also ich meine, in letzter Zeit habe ich sehr viel, wie gesagt, Infrastrukturthemen und so gemacht, mit YAML-Files herumschieben und Zeigelwerk, da war es auch okay. echt gut, ja. Und ja, oder auch so Helm-Charts designen aus bestehenden Kubernetes, Deployments und so Zeug. Aber ja, wenn es jetzt mehr Richtung wirklich UI und Frontend was baust, Kollegen haben jetzt da gerade ein bisschen mit React was gemacht und so, da ist es halt wirklich auch voll gut und da ist die AI voll gut, weil es halt so eine gängige ja. Sprache ist
ja,
und da ist auch die AI voll gut beim, wenn du das UI noch sich anschaut und ein bisschen das dann optimierst und sagst, mach das ein bisschen schöner dort und da, ja.
ja.
Das kannst du schon echt ja. extrem gut.
Ja, ja. Ja, nein, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn du da, genau, eben in einer Technologie unterwegs bist, gell, die dann so verbreitet ist, ja. wie Ray, vermute mal, bei Angular wird es auch ungefähr das Gleiche ja. sein.
Hm.
So, klar, wenn du da quasi so eigene oder auch wegen ödere UI-Technologien oder was jetzt nicht mehr so herkömmlich jetzt ist quasi oder in viel Git-Repos oder so gefunden wird, dann ist das dann schwieriger, ja.
Ja. Hm. Ja. Genau. Gut.
Ja, das wird uns sicher begleiten dann nächstes Jahr
ja,
das Thema.
Ja. Also,
ja, ja.
es ist noch nicht so, dass man irgendwie immer noch die Dinge, das wirklich abgelöst wird von der AI, aber es wird halt immer mehr und mehr als Tool dazu im Einsatz sein. Ja, also ich merke schon, dass das einfach als Ergänzung zu meinem Toolbelt einen ganz einen fixen Stellenwert oder Platz jetzt mittlerweile ja. halt einfach hat. Ja.
Ja. Ja, voll. Man muss halt dann, genau, ich glaube, es ist noch nicht ganz klar, welchen Stellenwert dann.
Mhm.
Also so also, theoretisch kann man sich jetzt in also es ist für mich noch nicht ganz klar, in welche Situationen das halt dann wirklich gewinnbringend oder vorteilhaft eingesetzt werden kann.
Mhm.
Ja, weil es, also man ahnt schon ungefähr, aber die Modelle entwickeln sich halt auch so schnell weiter,
ja.
dass es halt da echt irgendwie schwierig ist, dass du irgendwie sagst, okay, ich nehme es halt jetzt nur für die und die Anwendungsfälle und andere Anwendungsfälle, okay, da zahlt es sich im Endeffekt nicht aus, ja.
Mhm.
So, aber ja, gibt doch, also unterm Strich halt so im Grunde eh so, sage ich jetzt mal, fade Aufgaben, ja, oder so
repetitive
Aufgaben
genau,
ja. oder
Boilerplate-Sachen.
Ja, keine Ahnung, so Sachen, die du halt eh sowieso dann selber wieder in der Doku nachschauen musst oder sowieso wieder googeln musst und so, ja,
ja.
Für das ist halt auf jeden, also das hat sich auf jeden Fall schon ausgestellt, dass du halt da mit der AI viel besser fährst. Man sieht es ja im Grunde ja auch bei den ganzen wie jetzt zum Beispiel jetzt auch bei den Kindern und so jetzt auch von mir, wie die zum Beispiel suchen, ja.
Mhm.
Also der Jüngste, die dann auch quasi gar nicht mehr googeln, sondern der hat sich einfach Perplexity eingestellt.
Ja.
Als Suchmaschine, weißt du?
Mhm.
Oder auch eigentlich alle Kinder, ja.
Mhm.
Weil der halt, also gerade jetzt der Älteste, der hat auch mit dem PC erst neulich ein Problem gehabt, ja. Und der hat halt im Grunde dann mit Gemini, ja, eigentlich dann das Problem halt debuggt, was dann war.
Ja, ja.
Und der sagt, ja, Papa, voll cool, da brauche ich ja gar nicht lang googeln oder so, sondern, weißt du, der hat ihm dann quasi da, also, vielleicht kann er eh geschildert sein, ja, er hat halt das Problem gehabt, dass er ihm der PC, eigentlich meistens beim Fortnite spielen, aber er tut eigentlich fast nur Fortnite spielen mit dem PC, aber da ist ihm halt immer wieder Wecker abgestürzt einfach, ja, mit Blue Screen. Ja. Und auch er hat gesagt, naja, was der, kann sein, Speicherriegel oder was vielleicht einmal kaputt waren oder so, ja. Aber, oder es könnte sein bei deiner SSD, dass die irgendwas hat, ja.
Ja.
Und genau, und da hat er sich aber quasi dann selber so irgendwie ein wenig vierkantelt und der hat ihm halt dann wirklich quasi den Blue Screen fotografiert, weißt du, und gesagt, so, schau her, den Fehler kriege ich halt immer, was kannst du da haben? Ja. Und dann ist es aber echt ganz schnell in Richtung, da hat im Grunde auch die AI gesagt, ja, weißt du, entweder Speicher oder SSD oder im schlimmsten Fall halt wirklich irgendwas am Motherboard oder so, aber machen wir ja Speicherprüfung, ja. Was denn, mit so einem Mem-Testing-Tool, ja, dann hat er das einmal gemacht. Dann hat er ihm quasi auch nur einmal das Resultat vom Mem-Testing-Tool fotografiert und gesagt, so, passt das jetzt so? Und dann die DI wieder, ja, passt schon, ja, da muss eigentlich die SSD sein, ja. Und dann haben sie das irgendwie so ausgeschlossen, dann hat er sich halt eine SSD bestellt, so eine NVMe, M2 SSD, und dann eingebaut. Genau, und seitdem hat er es nicht mehr, ja. Also quasi, genau, dann war es auch noch ganz geil beim, da sind wir ja, Alter, da haben wir echt wieder gedacht, ja, diese PC-Welt, das ist echt. Dann haben wir quasi so, was das, so ein Samsung SSD, so ein Samsung 99 Pro, das ist eh so ein Standard, NVMe SSD, sage ich mal, gekauft hat beim Amazon. Ja, genau. Und dann ist zwar quasi vom BIOS erkannt worden, aber der Windows-Installationsassistent hat es nicht gefunden. Ja, genau, da denkst du auch mal, aber da auch wieder, ja, ist er halt dann in Gemini reingegangen, gesagt, so, was kannst du jetzt haben, ja, und Gemini hat gesagt, ja, dann tust du halt einmal der BIOS flashen und updaten.
Okay.
Ja, haben wir gemacht, ja, und dann hat es funktioniert.
Sehr hart ja, einfach, ja. Ja, aber es ist geil, wenn du das so mit dem Gemini so helfen kannst, ja, also mit irgendeinem AI-Tool, das ist schon lässig, ja.
Ja, voll. Und im Grunde, das ist ja sowas, was der selber das halt dann googeln, dann darfst du 7000 irgendwelche Forums-Einträge halt einmal durchlesen und dann hast du vielleicht die ersten 10 schreiben irgendwas oder sind halt für irgendein anderes Problem.
Ja.
Ja. Und dann irgendwo einmal ist deine Lösung quasi drin und ja, und über AI sparst du halt diesen ganzen mühsamen Weg halt dann oft. Ja,
weil vor allem die AI dann oft nur nachfragt, weißt du, hast du das Problem auch und das, dann kannst du das voll gut einschränken. Ja. Und dann, wenn du dir mal so Feedback gibst, wieder wie so ein Screenshot von einem Test oder irgendwas, dann kann er das gleich beurteilen, ja, das passt, ja. Also was du selber wieder schwer tust. Ja. Ja. Na, ist geil. Also haben wir mal generell nochmal, also das Link wollte sehr gerade noch aufmerksam machen drauf,
das Gemini. Genau, das so umgestellt, ja.
Weil das haben, die haben ja auch wieder ein neues Model released, das Gemini 3 und dann auch das Gemini 3 Flash jetzt noch. Ja,
ja. Ja.
Und einer von den Dingen, das habe ich am selber auch einmal experienced, ist ja der Aufhänger auch, dass es jetzt so multi-input-mäßig auch einfach ist. Das heißt eben, es kann mit Text und Audio und Bildern und Video und alles Mögliche umgehen als Input. Ja. Mhm. Und da habe ich auch wieder den krassen Fall gehabt, eben von wegen, ja, das ist wahrscheinlich nicht einmal ein Jahr her sind oder so, aber da bin ich, habe ich auch mit dem Podcast verzögert. Diese Nutzung, was ich da gehabt habe für meine AI, zum Beispiel, habe ich da mal ein Kochrezept als Video auf YouTube gehabt, ja, und wollte das halt in mein Paprika-Kochrezept-Library einbringen, ja. Mhm. Und dann habe ich mir damals das noch eben auch mit ChatGPT gefragt, wie kommt man das da an? Und der hat mir dann so kleines, hat mir halt vorgeschlagen, ja, lohnst du das over, was das habe ich dann mit dem YouTube-DLP, kannst du ja das Audio einfach extrahieren, ja. Mhm. Und dann habe ich das Audio-File durch WhisperSync durchlassen, und da habe ich ihm auch, hat er gesagt, da brauchst du nur so einen Key von meiner API halt. Und dann hat man so ein Miniskript halt bastelt, mit dem ich das halt dann den Text transkribiert gekriegt habe. Und den habe ich ihm dann reingehauen in ChatGPT und er hat mir dann das außer da in Zutaten und Beschreibung der, also Anleitung halt. Ja? Mhm. So. Ist war ich damals mega geflasht, dass das einfach geht, weißt du, dass ich das YouTube-Video in eine strukturierte Form für ein Rezept kriege. Mhm. Ja? Und jetzt mit Gemini, ja, kannst du einfach das komplette YouTube-Video nehmen und ihm die Anweisung halt sagen. Ja, sagst du einfach, da, YouTube-Video, ich hätte gern ein strukturiertes Rezept für Paprika, wo ich halt quasi Zutatenliste und Anleitung halt hab, ja, und keine 2 Minuten sparen hast du das.
Ja.
Das ist so krass.
Auf also, Basis vom YouTube-Video.
Auf Basis vom YouTube-Video.
Ja.
Ja. Und das ist so, eben innerhalb nicht einmal ein Jahr passiert jetzt quasi. Ja. Also, oder zum Beispiel, was jetzt für mich Arc Raiders, was der für mich Spiel, was ich dazu spiele, ja. Da gibt's natürlich auch hunderttausende YouTube-Videos schon, die irgendwas erklären, wie man halt sein, am besten sein Inventory managt und bla, 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 ja. Und das, dann habe ich auch so 1/2 Stunden Video über das gesagt, da, hey, bitte, Gemini, fassen wir das zusammen, machen wir da eine Liste quasi mit den wichtigsten Punkten und die weiß ich mir in meine Notes speichern kann. Ja? Und das, dann zack, dauert nicht einmal 2 Minuten, dann hast du da deine Listen, die aus dem YouTube-Video extrahiert ist, mit genau den wichtigsten Punkten, die du berücksichtigen musst.
Ja.
Das ist krass.
Ja, ja, das, ja, ein Arbeitskollege, der hat mir neulich gesagt, ich bin ja selber nicht auf TikTok, also kann es jetzt nur nacherzählen, er hat gesagt, da gibt's ja derzeit irgendwie so einen Selfie-Trend, aber weißt du,
ja, ja,
dass quasi Selfie-Videos halt erstellt werden und dann halt mit AI, er hat mir halt da so ein Video gezeigt, wo eine quasi von Filmset zu Filmset geht, und dann quasi immer ein Selfie macht halt mit den Protagonisten halt von dem Film, also zum Beispiel mit den Avengers oder mit Indiana Jones und so.
Hab ich auch schon gesehen, ja.
Und das ist halt alles AI generiert. Ja. Das ist halt so hart. Und das schaut aber so gut einfach
Wahnsinn,
aus.
Wahnsinn, ja.
Schau mittlerweile, dass du halt echt glaubst, ja. Keine Ahnung, die geht halt da durch,
ja. Ich meine, abgesehen davon, dass man eben da direkt weiß, dass es nicht geht, ja.
Ja, genau. Aber das ist nur mehr, weißt du, dass du aus dem Kontext warst, sozusagen.
Ja, aber also das dreht sich wirklich so Kreis, aber weißt du, von Indiana Jones zu Star Wars zu Herr der Ringe, und mit jedem macht er halt ein Selfie, weißt du, es sah so krass aus, ja.
Ja. Schau,
ich schau. Überblendungen auch und alles, also wirklich, es geht halt auch so ein Hintergrundbühnen-Ding, Movieset ins andere über und so, das ist voll gut gemacht, ja.
Ja, ja. Auch beängstigend natürlich irgendwie, gell? Weil das heißt halt da, dass du quasi in der Zukunft das, ja, weiß ich nicht, was du halt da an Video oder so siehst, ja, oder an Medien, du brauchst halt quasi immer einen Kontext dazu, also du selber, ich rede jetzt nicht vom AI-Kontext, sondern aber du selber musst quasi herleiten können, ob das jetzt wahr sein kann oder nicht wahr sein kann.
Ja.
Weißt du, ich meine, wenn ich das jetzt nicht weiß, dass es nicht zeigt, dass die da jetzt von Filmset zu Filmset.
Ja.
Also,
ja.
So, es ist schon.
Ja. Aber ich habe es beobachtet auch bei den Kindern. Zum Beispiel, wir haben heute zufällig auch so, weil wir über den Schnee geredet haben, wo Schnee ist und so, dann habe ich eben auch so ein Video im Zeug, wo einer quasi aus einem, so zur Gaudi halt, aus einer Schlammkugel einen Schneemann baut. Aus zwei so riesige Schlammkugeln statt Schneekugeln halt, ja. Und dann Noah hat auch so viel gesagt, das ist sicher eher generiert, ja. Dann habe ich gesagt, nein, ich glaube nicht, das schaut schon. Und dann haben wir geschaut bei dem Profil, der das postet hat, der hat nur so AI-generierte Videos drin gehabt, ja, lauter andere halt. Dann haben wir gewusst, okay, es ist dann auch AI-generiert, aber auf den ersten Blick hätte ich das nicht gedacht, ja.
Naja.
Es ist, schaut schon, das ist schon gewaltig gut, wie das mittlerweile funktioniert, ja.
Naja.
Ja, es ist halt von hilfreich bis, ja, fragwürdig, ja. Alles da. Und das Google AI-Studio, was jetzt du postet hast, das ist auch, der Mario schwärmt vor dem auch gerade voll, mit dem macht er gerade voll für ihn Produkt und Projekt und so, dass er halt auch so, ja, eben so Prototypen und Ideen halt einfach sie generieren lassen und zeigen auch, ja.
Okay. Danke, Mario. Ja, nein, mir hat ein Arbeitskollege von mir, der hat in Linz so einen AI-Studiengang gemacht und der hat gesagt, na, du, wenn du mit Gemini was machst, dann nimmst einfach da mal das AI-Studio her und hat mir den Link da reingeballert, weil er gesagt hat, du hast nur einige Settings, die du halt dann auch noch machen kannst, beziehungsweise kannst du halt deinen eigenen API-Key halt hinterlegen.
Genau, ja.
Wo du halt dann nur mal ein bisschen, genau, mehr Features und so weiter hast.
Ja. Ja.
Genau, dieses Nano-Banana, oder? Das ist ja das ist ja eine Image-Generation-Tool quasi.
Ja, das ist verdammt gut auch, ja.
Okay.
Ja.
Aber wieso zur Hölle hast du Nano-Banana?
Keine Ahnung, Produktname, kein Google-Produktname, man weiß es nicht.
Ich meine, Nano, okay, ist vielleicht irgendwie so fürs Modell, aber Banana.
Ja. Nano-Banana Pro, ja.
Ja, ja. Ja, ja, ist schon interessant. Voll. Und vor allem Dingen auch in der Softwareentwicklung wird es halt auch nicht mehr Wecker geben. Was jetzt so, ich sage einmal, für einen normalen Konsumenten jetzt, der halt einfach, keine Ahnung, das WhatsApp und das Instagram halt abwechselnd aufreißt den ganzen Tag, ist halt die Frage, ja, ob es da so die Killer-Features jetzt gibt, ja. In den ganzen AI-Bereich, weiß ich es nicht.
Naja, ich glaube halt einfach, aber dass wie du ihn vorher geschildert hast, ich sehe das bei meinen Kids auch, du oder Noah reißt am Handy auch ständig die ChatGPT-App auf und fragt ihm irgendwas, ja, bevor er es googelt. Ja, stimmt. Jetzt auch so Schulfragen oder irgendwas, hast du oder Mathe, irgendwas, also erklär mir das, wie das und das ist, warum, oder was ist das Karpaten, irgendwas, oder die, was ist der Tundra oder so, also das erklärt er halt einfach alles.
Ja, voll. Ja, es ist einfach, dann weißt du einfach, wieso das Google ja so dahinter ist, da eigenes gutes Modell zu haben oder auch die Suchergebnisse
da ausreichen. Die schwitzen sicherlich schon ziemlich die letzten Monate, Ja,
die haben das halt auch am Anfang gleich gecheckt, ne? Wahrscheinlich.
Das merkst du schon.
ChatGPT oder OpenAI halt ums Eck gekommen ist, haben die halt gleich gecheckt, oh, okay, wenn das jetzt die Zukunft der Suche wird, dann ist halt nichts mehr mit Google.
Und was das Spannende ja beim Google ist, die, soweit ich es jetzt einmal so, das habe ich nicht ganz hinterfragt und nicht genau nachgeforscht, aber scheinbar sind ja die einzigen jetzt, die ihren AI-Models auf was anderes wie Nvidia-Grafikkarten trainieren können.
Ja, die haben
die haben eigene Hardware oder irgendwas.
Ja, mit ihren Retensor-Chips da haben. Ja, drum, das war ja auch vorher, die haben wir da schon vor einigen Jahren immer bei der Google AI und so angekündigt, ja, da haben wir da wieder Tensor hin und her und bla bla. Und die haben immer gedacht, Alter, ja, okay, so, was wollen sie jetzt mit dem? Weiß ich nicht. Brauchen sie das jetzt für ihre Google-Fotos oder keine Ahnung was, ja? Aber die werden einfach da die Entwicklung schon abgesehen haben, dass die einfach quasi da selber eigene Hardware brauchen, die da optimiert ist in die Richtung.
Also, du bist voll abhängig oder einfach, wie viel Nvidia-Grafikkarten du kriegst halt, ja?
Ja, voll, oder so, zahlst du halt zum Deppen oder so, ja?
Nvidia-Karten halt eigentlich Grafikkarten, sondern diese speziellen Nvidia-Karten halt, ja.
Genau, aber siehst du, Apple zum Beispiel, die haben sie halt ein bisschen verschlafen.
Ja,
glaubt man halt zumindest.
Sagt man irgendwie, dass die zu wenig Kohle investiert haben in die Karten einfach. Dass die
voll, und die haben halt jetzt selber quasi nichts. Was ja, und jetzt hat es dann vor ein paar Wochen also so Gerüchte gegeben, dass quasi, dass sie halt auch mit Google verhandelt haben, dass sie irgendwie so ihr eigenes trainiertes Gemini-Modell halt kriegen,
genau,
für diese neue Siri-Variante dann.
Ja.
Genau. Hast du aber auch, dass sie sich halt auch schwer dann anscheinend, dass du quasi selber jetzt irgendwas auf die vier stellen,
ja, beziehungsweise, ich meine, vielleicht, wenn man mit sowas verschafft, passiert einfach ein bisschen ein Buffer noch, ja. Kann man selber weiterentwickeln, während man das auch nicht nutzt, ja.
Ja, genau. Oder es ist irgendwie so Fallback-Variante, weißt du, dafür was, ja. Ja, voll, aber die rennen halt hinterher, gell, musst du jetzt sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ja. Gut. Was haben wir? Ich hätte dann noch, was haben wir da so bei die durch soweit bei die Eisachen, weil dann hätte ich noch einen größeren Themenblock.
Ja, klar, mach. Haben wir noch einen? Was ist denn da noch?
Ach so,
ich sehe schon.
Ja, ich sehe schon.
Puh, okay.
Also, ich habe quasi eh schon länger gehört, das war eh schon letztes Jahr im Jänner eigentlich, dass wir sich das zugelegt haben, mir einen 3D-Drucker zugelegt. Ja, und hab dann bei mir im Keller unten so unseren Kellerraum ein bisschen umgestaltet zu so einem Bastel- und Kreativraum, da steht der unten. Und angeregt, eigentlich witzigerweise, ich meine, ich bin natürlich anfällig für natürlich alle Gadgets und so Zeug, aber muss ehrlich sagen, vor dem 3D-Druck habe ich mich irgendwie lang selber ein bisschen gesträubt oder, wie soll ich sagen, nur zurückgehalten, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein Sinkhole, ja. Und das ist so ein mega Gebiet und so komplex und alles. Und da muss ich mich mit so vielen Themen wieder befassen und eindenken, wie sie das alles vernünftig kann. Und habe das eigentlich ziemlich lang vor mir, wie soll ich sagen, nicht dem Ding nachgeben, dieser Spielerei irgendwie das zu machen oder was. Ja. Und da war es witzigerweise eben so, dass meine Family, auch die Dani und auch die Kids oft gesagt haben, hey, legen wir uns nicht mal sowas zu, weil das war doch cool. Also wirklich, es ist von einer Seite aufgekommen. Ja.
Okay.
Und ich bin mir eher so gesagt, na ja, aber wisst ihr, wenn ich mir das dann weiß ich genau, was da für Arbeit auf mich zukommt und wie viel das dann eben ich da wieder Zeit für das aufwenden muss und so, ja. Und dann bin ich letztes Jahr im November, Dezember irgendwie vielleicht, also rund um Weihnachten, ein bisschen auf das Thema, Bamboo Labs Drucker gestoßen, ja. Eben YouTube auch. war das dann auf einmal auf meiner Bildschirm sozusagen, dass da jetzt irgendwie eine 3D-Drucker-Variante gibt von einer Firma, die das alles halt, was so kompliziert und schwierig macht, irgendwie gelöst hat. So unter dem okay. Ding ist mir das untergekommen.
Ah, ja? So schaut der aus, okay, krass.
Und mhm. Bamboo Labs, und das ist, ein, also das muss man so sagen, das ist eine chinesische Firma, die von Leuten gegründet worden ist, die vorher bei DJI waren, also bei diesem Drohnenhersteller, ja, und die dann zusammen da haben gesagt, komm so, wir mit dem DJI-Know-how, was wir halt wissen von Usability und Design und so weiter, gründen wir jetzt einmal einen 3D-Drucker her, stellen wir selber 3D-Drucker her und wir lösen alle diese Probleme, die es so klassisch in den 3D-Druckbereich gibt, damit das Usability-mäßig und user-friendlier wird halt. Unter mhm. der Prämisse, ja. Und das heißt zum Beispiel so Dinge wie, ich hab das ja, wenn du kennst von meinen Freunden, die einen Drucker gehabt haben, da hast du halt irgendwie was auf die SD-Karten kopiert und dann bist zum Drucker gerannt, dann hast du das da in den Drucker reingesteckt und dann hat er das gelesen so, und so weiter. Ja. Mhm. So Sachen, ja, oder ja. Und dann hat er, hast du irgendwie schauen müssen, dass das alles gescheit nivelliert ist, dass der eben steht und dass er keine Vibrationen hat und bla bla bla. Ja. Mhm. Und alle diese Dinge, erstens mal, du kannst bei dem 3D-Drucker vom der Handy-App oder jeder einfach sagen, da drucken, ja. Zack, Modell ausgesucht und drucken, ja. Du, der tut immer vorher quasi einen Nivellierungstest machen, quasi automatisch. Er tut quasi selber so ganz schnell hin und her gefahren mit dem Druckkopf und schaut, vibriert das und nicht. Und wenn es vibriert, dann gleicht er das selbstständig aus. Ja. Und lauter so Dinge. Also das heißt, der voll durchdacht einfach. Ja. Mhm. Mittlerweile gibt es eh andere Hersteller auch, die das so machen und so, habe ich schon gehört auch, ja. Aber das hat mir dann wirklich so gedacht, okay, das klingt jetzt wirklich gescheit und ja, da muss man nicht so viel dann aufpassen auf gewisse Dinge. Da habe ich ein paar YouTube-Videos ja. angeschaut und zeig. Und dann ist auch das dazugekommen, dass es immer dann so ein End-of-Year-Sale gibt, quasi, ja, der hier jetzt auch gerade wieder läuft. Mhm. Und wenn man reinschaut, ich habe den Link gepostet auf diesen End-of-Year-Sale, da haben sie halt dann auch ganz gute Nachlässe, Rabatte und so gehabt. Und im Endeffekt kann man sagen, es gibt bei einer halt so eine A1-Serie, das ist wirklich ganz ein minimaler, kleiner 3D-Drucker, ja, ohne Gehäuse und so, ja, und das geht aber rauf bis zu einem H2D-Riesendrucker, der halt echt groß ist und der halt auch so wechselbare Köpfe hat und der verschiedenste Materialien drucken kann, der sogar Laser schneiden und Holz gravieren kann, was weiß ich was, ja. Und ich habe mich dann für so ein Mittelding entschieden. Mhm. Ich habe mir dann diesen P1S gekauft. Mhm. Und der ist schon in so einem Gehäuse drinnen mit einem Tür zum Zumachen und das habe ich da auch dann erst gelernt. Das heißt, dass man mit dem ein bisschen mehr Materialien drucken kann, verschiedene, weil gewisse Materialien brauchen da in dem, während des Druckvorgangs eine gewisse Temperatur auch noch, ja, die der in dem geschlossenen Gehäuse halten kann, ja. Und was eben auch geil ist, was mich dann auch so geflasht hat, was ich auch nicht kennt habe von vorher, da gibt's dann eben sowas, so ein AMS, heißt das, ist so ein, ja, Rollenhalter, wo man mehrere Filamente einsetzen kann und das steht einfach zum Beispiel bei dem oben drauf auf dem Gerät, kannst du einfach drauf oder daneben hin und da kannst du dann verschiedene Farben zum Beispiel oder verschiedene Materialtypen oder einfach schon einsetzen und dann kann er auch Multicolor drucken zum Beispiel. Also der kann dann während dem Druck von einer auf die andere Farbe wechseln. Mhm. Ja? Was sonst da schwierig war, weil du halt immer da anhalten musst und zuwiegen musst und die Rolle wechseln musst und bla bla bla. Ja? Mhm. Und der zieht die halt automatisch ein und wieder aus und wechselt auf die andere und bla bla, was auch voll geil ist. Ja, ja, und dann haben wir das einmal zugelegt, das Gerät, und dann fangst du natürlich an, was mache ich mit dem Teil? Und da habe ich halt extrem viel dann natürlich über das ganze Jahr verteilt gemacht, angefangen von den kleinen Spielereien, was man jetzt so macht für die Kids, irgendwelche Gadgets und Drachen und Hunde und so Wackelköpfe-Ding und was weiß ich halt, weißt du? Ja, aber mir hat auch extrem an dem ganzen Level schon taugt, so quasi so Organisation-Geschichten halt, ja, und da bin ich dann total, das war ich dann für mich der Ding, wo ich sage, ja, da kannst du ja voll geile zahlreiche Dinge machen, um zum Beispiel deinen Arbeitsplatz, dein Büro oder so weiter besser zu organisieren. Ja. Naja. Und ich habe mir dann auf Haufen so Zeug gedruckt, so zum Beispiel Halterungen fürs Headset, dass das auf den Tisch hängen kannst, da wo jetzt mein Podcast-Headset zum Beispiel hängt. Oder diesen Scarlett Solo, wo ich das angeschlossen habe, dass der nicht am Tisch steht, sondern quasi unter dem Tisch so undermounted ist. Und da gibt's halt fix fertig für alle möglichen Geräte so Halterungen und was, wo das genau reinpasst. Ja? Mhm. Oder für ein USB-Ladegerät, was unter dem Tisch mounted ist. Oder ja, und dann bin ich voll in dieses Ding eingefallen, das muss ich jetzt auch gleich noch verlinken. Gridfinity. Mhm. Sagt dir das was?
Ja, das haben wir, glaube ich, im Podcast schon mal
haben gehabt. Haben wir das schon mal gehabt, okay, ja. Das ist das,
auf jeden Fall. Diese Systemansätze sind das,
oder? Ja. Mit so einem, wo es quasi jemand so eine Open Source so eine Idee gemacht hat, wo halt so man, wo man für alle möglichen Schubladen so ach ein so, Netz, nein. Also ein Gitterraster eindruckt, ja. Und dann gibt es da so Generatoren dafür, das poste ich da alles mal rein, wo man dann zuerst halt sagt, ich habe den und die Maß von Schubladen, ja, und da hätte ich gerne jetzt dann, möchte man dann die und die Boxen in Höhen und Größen 3x4, 2x2, 5x4 eindrucken.
Ah ja.
Die kannst du dann auch noch stapeln, ja. Mhm. Und dann gibt es für gewisse Tools und so weiter fixe Cutouts, wo genau die Zange reinpasst oder der die Schieblehre und was weiß ich, ja. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel unsere ganze Küchenschublade mit der neu organisiert.
Okay.
Ja. Mhm. Mit so Einsätze für, was die, Vanille, Zucker, Backpulver, Gewürze, Öle, Salz, Pfeffer, bla, bla, halt, was die, was normalerweise so, ja, mit so IKEA-Abteilungen und Trennungen und irgendwas so machst, halt, aber da kannst du halt wirklich genau das, ja, wie es halt du brauchst, modular zusammenstellen halt.
Mhm.
Ja. Und das taugt mir halt extrem, dass ich das alles so, ja, ich habe dann so Sachen für Kabelverwaltung, was der für, wo die ganzen USB-Kabel vernünftig drinnen sind, wo dann halt beschriftet ist, auch mit Labels, da sind die USB-C und da die USB-A-Kabel und was weiß ich, so Geschichten halt. Mhm. Ja. Mhm. Und was auch der Oberwahnsinn ist, finde ich, das ganze Ding rund um SCADIS, also SCADIS ist ja diese Lochwand von IKEA,
ja.
Und für SCADIS gibt es halt auch zigtausend Sachen zum Drucken, die man da aufstecken kann. Mhm. Ja. Und jetzt, warte mal, ich muss jetzt kurz einmal ein paar Links reinposten, dass du da was vorstellen kannst. Und zwar User Profile Collections. Ich habe da zum Beispiel bei mir dann im Büro also eine SCADIS-Wand montiert. So, Collections. Und da habe ich mir zum Beispiel, warte mal, wo ist denn die richtige Collection da bei mir? Boah, die Seiten haben es komplett umgebaut. Warte mal. Moment mal. Oder ich weiß gerade sicher, für die Küche habe ich natürlich auch viel gemacht, so einen Nespresso-Kapselspender und einen Teebeutelspender und das hängt auch alles auf diesem SCADIS-Zeug drauf. Aber dann zum Beispiel für VR-Brühen oder für einen PlayStation-Controller, das hau ich dir mal da so einen Link rein, dass du das vorstellen kannst, gibt's halt genau fix fertig so zum Drucken irgendwelche Halterungen, die du bei dieser SCADIS dann einklingst.
Mhm.
Ja? Oder für alles mögliche an Werkzeug, dass du halt das im Keller oder im Werkzeugding dran, die ganzen Zangen, Scheren, was weiß ich, alles so reinhängst. Ja, endlos. Ja.
Mhm. Krass, ja. Und dann wieder verlinken.
Für Fernbedienungen habe ich mal so Boxen gedruckt, wo die Fernbedienungen drinnen stehen. Was habe ich noch? Was ist spannend? Die ganzen Organizer-Sachen. Genau, so ein. Und das Witzige ist halt, es gibt halt wirklich dann auch oft genau für das Tool, was du da hast, so fixfertige Montagelösungen halt. Ja, also eben wie gesagt, für diesen Fokusreiz Scarlett, hau ich da noch nicht da rein, dass du das vorstellen kannst, dann, und die ist dann an der Desk-Mount halt, ja.
Mhm.
Ja.
Ah ja.
Dann cool. Natürlich für die Mädels, was der für diverse Wattepads und Ding, Schminksachen, irgendwelche Sachen, was sie sich auf den Tisch stellen können oder ins Boot, Zahnpastatuben, Ausdruckdinger, dass du das den Rest außerpressen kannst. Ja, alles Mögliche. Deko-Objekte für Ostern und Weihnachten, so Osterhasen und Rentiere, was immer dumm stehen. Genau, für die VR-Brühen zum Aufhänger habe ich mir sowas gedruckt. Und dann ist natürlich nur die ganze Sache, das sind jetzt dann eigentlich von Maker World, was die Plattform ist, die bei Bamboo Labs dazugehört. Also da kannst du deine eigenen selber gezeichneten, gestalteten Designs halt hochladen, ja. Und du kriegst dort selber, wenn du was gemacht hast, eben dann so Belohnungen und Punkte. Mhm. Und das ist das Incentive, dass halt da voll viele Leute Sachen scheren, einfach gratis, ja. Und mhm. wenn du dann sowas druckst, kannst du dem wieder so Kudos, so Feedback, also Ding geben, dass der auch wieder dann Sterne kriegt und so. Und über dieses Belohnungssystem kriegst du dann wieder zum Beispiel Guthaben für Bamboo Labs Sachen, also dass du zum Beispiel wieder Filaments kaufen kannst oder halt auch wieder drucken kannst, so Zeug. Ja, also du kannst dann das Guthaben, was du da kriegst, weil du da gratis halt Designs hochgeladen hast für andere, kannst du dann wieder einlösen, für dass du irgendwie was Neues kaufst damit. Ja, das haben sie eigentlich ganz geil gelöst. Mhm. Und wenn du dann einmal irgendwo hinkommst, und das habe ich auch schon 3-4 Mal gemacht, halt, dass Dinge halt nicht gibt, dann kannst du natürlich auch selber was zeichnen einmal, ja, und ein 3D-Modell machen von irgendwas und das halt selber drucken, ja. Mhm. Ich habe da von meiner Schullaufbahn, bevor ich in die IT gewechselt bin, habe ich ja Maschinenbau gemacht. Mhm. Und da habe ich halt auch schon viel mit AutoCAD Dinge gezeichnet damals, ja. Und das kommt mir halt ein bisschen zugute in dem Bereich, weil ich halt auch mit so einem Autodesk-Tool irgendwie 3D ein bisschen was machen kann, ja. Mhm. Und da habe ich mir dann einfach einmal das Autodesk Fusion halt installiert, ja. Das ist so, es gibt natürlich zig Open Source und Gratis-Programme auch, ja. Und das Autodesk Fusion hat so eine Minimal-Test-Version, wo man nichts zahlen muss dafür. Da ist man halt limitiert auf 10 Projekte quasi, die man gleichzeitig in der Cloud da speichern kann. Ja. Aber mit dem komme ich leicht aus. Und mit dem kann man halt, ja, mit ein paar, wenn man wieder, ja, für mich war es jetzt so, dass ich ein paar YouTube-Videos geschaut habe, bin ich da eigentlich gleich mal reingekommen wieder, wie das funktioniert. Und habe halt dann, keine Ahnung, ich habe mir so einen Deckel irgendwo gedruckt für irgendein, was war denn das? Genau, für meinen Brunnen, für die Entlüftung, da ist der Deckel flöten gegangen, den habe ich mir halt nachgedruckt. Oder irgendwelche Geschichten, wo halt einmal was kaputt worden ist oder gebrochen was, was genau halt nur bei mir passt, ja. Mhm. Aber auch selbst für so Dinge gibt es natürlich Generatoren auch en masse, dass du wirklich sagst, okay, gerade so Dinge wie so Abdeckungen oder Stöpsel oder irgendwas, ja. Gibt es halt auch zum sagen, okay, da gibst du nur die Maße, Höhe, Breite, Länge ein und dann generiert er das auch, ja.
Mhm. Ja.
Ja, also die Welt ist da riesig. Man kann sich da natürlich noch extrem weit vertiefen. Es gibt dann ja so krasse Leute, die dann halt dann noch eben mit aus mehrere 3D-Drucke was Größeres zusammenbauen, mit so versenkte Schrauben, 3 mm-Ding, wo man dann wieder das andere mit dem anderen zusammenschrauft und so. Ja, es ist halt eine Riesenwelt da. Es ist schon spannend, wenn man da mal sich ein bisschen einlässt drauf und ja. Aber jetzt ist es immer wieder ganz nett für irgendwen einmal ein kleines Wichtelgeschenk oder irgendwas zu drucken für die Kids, für die Schule oder sie kommen selber mal mit irgendwas daher und sagen, hey, das und das habe ich gesehen, das hätte ich gern. Ja, sie kommen auch schon ein bisschen rein da jetzt an, ja.
Mhm.
Genau. Habe ich das, genau, die Discretfinity poste ich auch noch einer, das ist dieser Custom Designer, wo man die Größen eingeben kann, wo man dann die Baseplate und die ganzen Dinge ausrechnet. Genau.
Ah ja, Gridfinity. Mhm.
Ja.
Ja, okay, ja, dann habe ich doch nicht das Gleiche gemeint. Wir haben einmal da irgend so ein Modulsystem schon mal gehabt, aber das war eher, glaube ich, für das ganze Kabelmanagement. Es war, glaube ich, nicht das Gridfinity dann. Das war was anderes. Aber egal.
Fürs Kabelmanagement.
War aber auch, glaube ich, zum 3D-Drucken.
Mhm.
Was der wusste dann quasi, ich glaube, ja, das war, glaube ich, auch so modulmäßig halt aufgebaut.
Für warte mal, damit du quasi Kabel irgendwo verlegen kannst und so.
Ja, genau, unterm Schreibtisch und so weiter.
Ja, ja, aber das hast du, glaube ich, irgendwo mal gehabt, das, weil du das
ja, kann sein, ja.
Ja, also wie gesagt, zusammenfassend, also jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Ende of Year Sale für einen 3D-Drucker bei Bamboo Labs zu kaufen. Generell muss man sagen, jetzt, es ist wirklich, es hat sich da voll viel da, es ist weit nicht mehr so komplex und kompliziert, wie es einmal am Anfang war. Ja, also falls man da mal das gesehen hat, in Berührung gekommen ist mit dem, die ersten 3D-Drucker, es ist jetzt wirklich komplett so im Consumer-Bereich angekommen, finde ich. Ja, es gibt da dann Bekannte von uns, die eben, wo ich wirklich sagen würde, die sind absolut keine Nerds, ja. Die haben sich dann auch einmal so einen 3D-Drucker gekauft und drucken auch da lustige Geschichten und sind auch happy damit. Also man muss da nicht mehr so sich extrem einfuchsen und so, wie es früher mal war, ja. Mhm. Man braucht da echt keine Angst mehr haben, dass das alles so mega komplex ist, sondern es geht wirklich jetzt schon super viel damit, ganz easy. Ja, und das, man kann sich eben extrem viel einfach praktische Dinge auch damit drucken mittlerweile, ja.
Ja, ja. Ja, voll. Man muss ja, halt, glaube ich, schauen bei den 3D-Drucker, so von der, er muss halt schon eine bestimmte Größe halt auch haben, ja. Damit du halt da ein bisschen was, also, damit du das nicht nur kleine Figuren ausdrucken kannst, übertrieben, dass du halt auch, genau, ein bisschen eine Fläche und ein bisschen eine Höhe halt auch zusammenbringst.
Genau.
Genau, weil, genau, das sind dann nämlich dann nicht,
B1S, was ich habe, was kann der, hat einmal, der kann, glaube ich, an Größe, hat einmal, ich glaube, so ungefähr 28 cm Würfel groß ungefähr, Seitenlängen, ja.
Einmal schon gedacht, ob jetzt für diese Remote-Hol, also für die Fernbedienungshalterungen und so, also da musst du schon ein bisschen, genau, ein bisschen eine Fläche und ein bisschen eine Höhe halt dann zusammenbringen.
Genau, es gibt dann natürlich auch eben diese Varianten alles, wo du das dann splittest in mehrere Drucke oder sowas, ja, wo du halt dann irgendwie wieder überlegen musst, wie verbindest du dann miteinander, ja, aber ja, mit dem bin ich jetzt noch nicht wirklich an so eine richtige Größenlimitung gestoßen, der 25 Zentimeter sind die Würfellänge, ja.
Und hast du, also tust du dann irgendwie nachbearbeiten auch noch oder tust du einfach ausdrucken und das war's?
Also,
oder tust du dann irgendwie noch?
Nein, das habe ich früher auch immer oft so gehört, so nachbearbeitungstechnisch und so. Ich habe ganz selten irgendwo, wo ich ein bisschen was vielleicht, wo wir runterkratzen oder sowas, irgendwelche an die Kanten oder so, ja. Aber grundsätzlich ist die Oberfläche eigentlich, passt für mich immer so, wie es ist. Ja, ich habe da noch ganz wenig zum Tag gehabt eigentlich. Manchmal hat man so ganz leichte Fäden oder irgendwas vielleicht noch, wo man, da gibt's auch die dann so, verhält's ein bisschen Feuerzeug zu oder irgendwas, ja. Aber nein, brauche ich eigentlich fast nie.
Ja. Okay, ja.
Genau. Na, es sind dann auch so Phasen natürlich, was der dann am Anfang habe ich natürlich dann mehr so halt Spielereien und so gemacht und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, so jetzt probieren wir das ganze Organizer-Ding da aus und das Kadis haben wir gleich einmal gemacht, also Batteriespender und was weiß ich so, alles, ja, wirklich was so ganz gleich mal ganz lustig war und wirklich praktisch finde ich halt dann das ganze Organizen von Schubladen und so Zeug halt, ja, und Kabelgeschichten und so, ja. Wo du halt einfach dann sagst, okay, früher ist das alles so in so kleine Schachteln rumlegen oder in den Lad, ja, und jetzt hast du da wirklich dann mal durchorganisiert.
Ja.
Und dann ist es also geil irgendwie, gerade in der Küche auch, wenn du dann echt immer genau weißt, wo es wieder hingehört auch, ja. Dann entsteht auch nicht so schnell wieder irgendeine Unordnung, weil du weißt, das stößt ja genau da wieder zurück auch, ja.
Ja, voll. Ja, das kann man gut vorstellen, dass da viel Zeit rein versenken kannst.
Ja, ich habe da wirklich dann nur die Thema. Wichtigste
Filament
rein versenken kannst. Filament ist so, dass ich das halt dann auch immer in so Batches halt eher bestelle, dass ich sage, okay, dass ich halt ob gewisse Mengen kriegst, dann wieder Rabatte und so auch bei Bamboo Labs. Das ist auch ganz geil, das haben sie auch gut gelöst, auf diese Filamentrollen, wenn du das bei Bamboo Labs kaufst, ist auch so ein NFC-Chip drauf. Ja. Und wenn du das oben einlegst in das AMS, dann erkennt er quasi durch das NFC automatisch auch, was ist das für Filament? Also, was ist das für Farb natürlich, aber auch, was ist das für Material? Und dann weiß er genau, auf was für Temperatur und so weiter er das einstimmen muss. Ja.
Okay.
Sonst müsstest du auch je nach Filamentort quasi die Temperatur und das alles beim Drucken richtig einstellen. Aber das brauchst du halt da nicht, weil das checkt er bei den Bamboo Labs Rollen. Und das ist auch geil. Die gibt's dann immer als Refill oder mit Plastikspule quasi, ja. Und du kostet beim Anfang, wenn du mal ein paar so Spulen dann hast, einfach eigentlich umsteigen auf, ich kaufe jetzt nur noch die Refills, die sind nochmal günstiger. Und dann musst du einfach nur noch die alte, kostet quasi diese Plastikrolle, wo das aufgewickelt ist, das Filament wiederverwenden.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Haben sie sich echt überall was überlegt. Das ist schon ganz cool, ja. Und im Endeffekt kostet dann so ein Kilo, glaube ich, 11 Euro oder sowas.
Ja, ja. Okay.
Und ja. Da kommst du dann aber schon weit damit, ja. Ich habe immer noch jetzt ein paar Spulen, die ich noch gar nicht ausgepackt habe, so verschiedene Formen. Ja.
Mhm.
Ja.
Mhm. Ja, sehr cool.
Genau. Das zudem... Dann sind wir eh schon wieder hübsch durch mit unserer Weihnachtsepisode. Du hast noch einen Punkt Kaffee gegeben, gell?
Ja, genau. Ja, ja, also ich wollte nur,
ja.
Nur gach drüber quatschen. Jetzt haben sie die 300. Episode von der Freakshow gehabt.
War recht lustig.
War lustig, ja, und eigentlich auch krass, dass die halt auch schon 300 Episoden haben.
Ja.
Obwohl mir eigentlich gar nicht so bewusst war, dass die eigentlich in den letzten Jahren eigentlich fast nichts ausgebracht haben, oder zumindest in die Corona-Jahre, gell? Mhm. Wie sie dann nicht gesagt haben.
Wir haben auch bald unsere 300. Ja?
Ja, 295. Stimmt ja. Ja, stimmt. Und die gibt's aber schon ewig, ja. Also ja. Ich weiß jetzt gar nicht, die Freakshow, naja, okay, da hat er wahrscheinlich mit freakshow.fm auch nur mal bei 1 angefangen, oder? Und nicht erst bei Mobile Max oder so.
Weil
davor haben sie ja Mobile Max quasi geheißen.
Ja, aber die Nummerierung, glaube ich, ist schon durchgehend, oder?
Ah, schon durchgehend, ich glaub, ja. Ich glaube schon. Ist nämlich krass, ja, weil ich kann mich nur gut erinnern, dass man da, dass ich da, weiß ich nicht, schon mit unserem ersten Kind, ja, im Kinderwagen gegangen bin und Mobile Max gehabt habe.
Ja.
Das heißt, das war jetzt vor über 18 Jahren.
Ja, ja.
Es ist einfach wild.
Wahnsinn, ja. Na, also.
Die so lang gehalten haben. Ja, auch wenn's Personal jetzt natürlich auch immer, jetzt mittlerweile natürlich schon durchgewechselt ist, ja.
Ja,
beziehungsweise ja. Die Stammmannschaft eigentlich gar nicht mehr da ist.
Mhm. Ja. Er hat ja quasi gesagt, das war jetzt quasi 20 Jahre mit der, also, wie heißt der da? Meta-Ebene, ja? Mhm. Also dieses Podcast-Studio sozusagen, oder dieses Podcast-Ding, was er da gemacht hat, rundherum, wo er halt alle seine Podcasts macht mit dem, mit der Gruppierung, gell? Und das heißt ja quasi 2005 hat er da angefangen und ich komme, also, ich mein, es ist so krass, irgendwie, ich hab mir schon gedacht, na gut, wow, ist das lang her irgendwie, und ich kann mich auch noch gut erinnern, die ersten Chaos Radio Express Podcasts, was ich gehört habe, das war so das erste Podcast-Ding irgendwie, was der du mir, glaube ich, auch mal auf das gebracht, ja, und, und dann, okay, Mobile Max und so weiter, aber, und dann sind eh gleich mal die ganzen Hypercritical und diese amerikanischen irgendwie gekommen, aber trotzdem irgendwie gefühlt für mich, kann ich mich gar nicht, ist irgendwie doch wieder komisch, dass es erst 20 Jahre sind. Weil, weil für mich ist Podcasten und Podcast hören irgendwie so ein Teil von meinem Leben irgendwie, wenn es immer schon gewesen war. Ja. Mhm. Aber es ist doch halt erst irgendwie, ja, vor 18, 17, 18, 19 Jahren irgendwie losgegangen bei mir.
Ja.
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 Und,
ja, voll.
Und man muss schon sagen, irgendwie, mittlerweile ist der Podcast ja sehr inflationär. Also, jeder hin zum Kunst macht mittlerweile einen Podcast. Ja.
Mhm.
So viel Podcasts, es gibt, ja, quasi wie wenn du Webseiten hast, du die Firma brauchst, da fast schon Podcasts in der Art. Ja.
Ja.
Da ist natürlich, ja, wir kommen noch ein bisschen aus einer anderen, sag ich mal, Zeit, wie das mit den Podcasts so losgegangen ist und ich höre irgendwie eher noch immer diese Art, andere Art, die alte Art von Podcasts lieber. Ja.
Mhm.
Und wir machen es jetzt ja dann auch, 2013 haben wir gestartet, gell? Also, ja, es ist eh, auch das ist schon lange Zeit.
Voll.
Ja.
Und ich habe dann auch noch überlegt, eigentlich, ich weiß gar nicht, mit was man das eigentlich angehört habe.
Hm?
Ich weiß gar nicht, mit was man es angehört
habe. Ja, gell? Warte mal, ja.
Ein iPhone oder sowas kann es nicht gewesen sein.
Gute Frage eigentlich, ja.
Also, keine Ahnung, ich weiß zwar, ich habe damals schon relativ bald, also eigentlich als Jugendlicher schon, so MP3-Player und so gehabt.
Mhm.
Ah ja, ich weiß gar nicht, haben wir dann quasi die Podcasts, haben wir die runtergeladen auf dem MP3-Player? Nein. Das gibt's auch nicht.
Ich glaube, ich hab da am Anfang so iPod Shuffle und so Zeug oder so iPod
Nano oder irgend so iPod was gehabt, ja.
Wo ich sicher so was hab.
Klar.
Ja?
Ich ja. Auf dem, genau, ich hab ganz am Anfang meine iPod Mini gehabt.
Ja.
Oder irgendwie, ja, aber
ich glaube, bei mir war das
auch einige so gehabt, ja.
Ja.
iPod und dann einfach ein Sync über das iTunes, oder?
Genau, ja.
Und da dann quasi Podcast.
Ja, genau.
Abgeladen oder irgendwie so.
So war das am Anfang bei mir auch, glaube ich, ja.
Voll wild, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
Ja, aber ich habe jetzt auch kurz mal nachdenken müssen, weil natürlich, ja, ich habe mein erstes iPhone, glaube ich, auch erst 2010, 2011 oder irgendwas dann gehabt, ja. Das habe ich die ersten Jahre sicher nicht hergenommen dann,
und?
Ja.
Und am ersten iPhone hast du, glaube ich, auch noch kein Podcast-App oder irgendwas gehabt.
Wahrscheinlich nicht, gell.
Also.
Ja.
Ist dir das jetzt auch nicht? War ein wenig weiter davon weg, dass man da...
Na, wobei,
ja,
wobei das Podcast ist ja schon mit iPod und so vom Apple immer gekommen und ich glaube, die ersten iPhones haben dann schon auch bald einmal Podcasts auch spielen können. Ich weiß nicht, ob es eine eigene Podcast-App gegeben hat oder du das auch nur synken hast müssen oder was. Aber da habe ich dann, ich kann mich schon erinnern, am Anfang habe ich das iPhone schon oft am Mac angesteckt zum synken.
Am Anfang war es jetzt so wie eben der iPod vorher, gell?
Ja.
So vom Syncing her und
genau.
So war ja beim iPod im Grunde auch so, dass wenn du irgendwas Neues hören wolltest, wurscht, ob jetzt Musik oder Podcast oder was, hast du das halt angeschlossen mit Kabel und halt umsynchronisiert.
Genau.
Oder vom
PC. Bei den Podcasts war es jetzt so, dass er automatisch immer die neuesten ein, zwei Episoden oder was umgespielt hat dann.
Naja, genau.
Ja.
Naja, voll.
Krass, ja. Ja, so 2025. Ist dann wirklich, das ist schon 20 Jahre her, dass der da gestartet ist mit dem, ja.
Naja.
Naja. Ja,
kann man sich auch machen.
War lustig, ja. Also, dann muss ich sagen, aus der Perspektive des selber Podcast Aufzeichnenden, kann ich den Tim gut verstehen, dass er da ein bisschen ins Schwitzen geraten ist, wenn er da während der Sendung live da plötzlich noch ein Hörer, ein Sprecher, nur ein Sprecher, nur ein Sprecher dazu gehört, weil da im Ultraschall das Routing und alles, ich weiß nicht, ob ich das hingebracht hätte, dass ich da sieben Leute plötzlich noch anstecke irgendwie, ja. Das ist schon kompliziert.
Ja.
Na, und schade natürlich auch, also die Mannschaft, der Dennis und, nicht der Dennis, jetzt der Clemens auch und die Letti und so, der Huckels war schon damals auch ganz eine coole Mannschaft halt, wie das Original halt, wie das so beieinander waren, ja. Aber das hat sich wirklich dann irgendwie mit Corona ein bisschen aus verstrahlt.
Anscheinend, ja. Dürften sie die irgendwie dann außer, dass das auseinandergegangen ist, ja. Aber ich habe es auch immer eine coole Mischung irgendwie gefunden, ja.
Ja.
Vom Clemens halt, der halt da Vollgas, weil die ganzen Netzwerkthemen und so halt voll der Nerd ist.
Ja.
Und sich halt da wirklich voll gut auskennt, gell. Dann war der Dennis, der hat wieder mit seinem ZFS und Bitcoin. Und was wahrscheinlich ein Grund ist, dass es nicht mehr dabei ist. Glaube ich, vielleicht.
Dass er so viel Bitcoins gehabt hat.
Ich glaube schon. Ich glaube, dass der immer gut gemeint hat. Dass man immer so, das hat ihm einfach taugt,
ja.
Und so der Huckel, der sich ja auch mit allem Möglichen beschäftigt hat.
Das war schon eine
coole Truppe. Und jetzt hat er ja eigentlich im Grunde in Rodi und in, wie heißt er?
In Ralf.
In Ralf, genau. So Stammmannschaft, oder?
Genau, ja.
Und sonst halt irgendwelche wechselnden Gäste quasi.
Ja, da holt sich dann immer wieder mal wenn dazu an. So,
ja. Ja, genau.
Ja,
so verändert sich das mit der Zeit.
Gut. Passt. Dann glaube ich, sagen wir mal auch für dieses Jahr 2025 genug mit Podcast von Donatech Radio.
Genau.
Und dann werden wir nächstes Jahr wieder losstarten, Anfang des Jahres irgendwann.
Genau.
Okay. Dann wünschen wir, also die Episode wird es noch vor Weihnachten zum Hören geben, also wünschen wir den Hörern dann noch ein schönes Fest, schönen Feiertag, einen guten Rutsch und dann hoffentlich hören wir uns nächstes Jahr wieder. Und dir natürlich auch und deiner Family.
Ja, danke, euch natürlich auch.
Passt, dann bis nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr, ciao.